der Starnberg-Doppelpass aus München. Genauer gesagt aus dem Airport Hilton. Wir freuen uns sehr mit unserem Publikum auf die kommenden 2,5 Stunden gepflegte Bundesliga-Unterhaltung. Und wir haben eine ganze Menge Themen durch den Spieltag in unser Programm gespült gekriegt. Nach der Champions League-Gala gegen Celtic, das Bundesliga-Auswärtsgesicht des BVB, Niederlage bei Union. Und deshalb erschütternd, warum der BVB weiter zwei Gesichter zeigt. Aber auch beim deutschen Meister gibt es so ein bisschen Frust bei Bayern 04 Leverkusen. Super souveräner Start gegen Kiel, 2-0 geführt und dann das Ding noch hergeschenkt. 2-2 am Ende, erschreckend, wie Bayern 04 den Sieg gegen Kiel wegschmeißt. Und wir schauen ein bisschen auf die Bayern, die ja erst heute spielen, aber so ein bisschen an Momentum verloren haben. Unentschieden in der Bundesliga zuletzt gegen Leverkusen, dann Niederlage gegen Aston Villa. Deshalb ernüchternd, wie Bayern die Euphorie wiederfinden will. Das sind unsere Themen und jetzt haben wir einen Gast, der eine sehr interessante Geschichte hat, war sportlicher Leiter bei Werder, dann Chefscout bei Leverkusen, Sportkoordinator bei Leverkusen und jetzt ist er der einzige deutsche Sportdirektor in der Premier League, nämlich technischer Direktor bei West Ham United. Hier ist Tim Steiten, herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg aus London hierher gefunden hast. West Ham gestern gewonnen, ne?
Ja.
4-1 gegen Ipswich.
Ja.
Endlich?
Endlich, ja. Richtig. Wir haben die ersten Spiele nicht so gut da gestanden, aber der Sieg gestern war extrem wichtig für uns, ja.
Wie nah bist du denn noch an der Bundesliga dran? Weil wir reden hier ja weniger über die Premier League, mehr über die Bundesliga.
Schon noch. Ich kenne auch viele Spieler natürlich aus Werder-Zeiten, aber auch als Leverkusen-Zeiten zumindest sehr nah und ich verfolge es natürlich jedes Wochenende, ja.
Also wir freuen uns auf deinen Besuch und ich möchte jetzt den Rest unserer Runde vorstellen. Als da wären ein Mann, der fast alles gewonnen hat im Fußball. Einer der arriviertesten TV-Experten mittlerweile hier ist Steffen Freund. Schönen guten Morgen. Außerdem meine liebe Moderatorin-Kollegin Valentina Maceri. Hallo, grüß dich Valentina. Absoluter Bayern-Insider von Sky, Uli Köhler. Morgen Uli. Und natürlich unser Doppelpass-Experte Stefan Effenberg. Und damit sind wir fast vollständig, aber nur fast. Denn wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Hier ist Katharina Kleinfeld. Schönen guten Morgen. Und jetzt gibt es die Frage der Woche.
Ja, wir kümmern uns natürlich zu Beginn wie immer erstmal um die Frage der Woche und die dreht sich heute um das erste Thema, das Florian gerade angesprochen hat, um den BVB und diese zwei Gesichter. Wir fühlen uns alle so ein bisschen erinnert an die vergangene Saison, wo wir in der Champions League etwas gesehen haben, was wir in der Bundesliga ein bisschen vermisst haben. Das war nun auch wieder so in den ersten paar Spielen. In der Champions League, da führt der BVB die neu geschaffene Tabelle dieses Modus aktuell an. Wir haben die Gala unter der Woche gesehen und in der Bundesliga eher enttäuschende Leistung und die schlechteste Bilanz seit 10 Jahren zum Start einer Saison. Also wie passt das zusammen? Wo liegt jetzt eigentlich die Wahrheit? Und trauen Sie, und das ist eben die Frage, der BVB-Führung, vor allem Nuri Sahin, es zu, das Ruder richtig rumzureißen? Also, sie lautet, neue Führung, neue Mannschaft, neuer Trainer, aber alte Probleme. Schafft es Sahin, den BVB endlich zu stabilisieren? Antwort A wäre ja. Er hat das BVB-Gen im Blut und weiß genau, was zu tun ist. Und nein, B, das heißt, auch Sahin wird am BVB verzweifeln. Gerne reinklicken auf sport1.de oder durchrufen am Dopafon und zack, sind Sie Teil der Sendung.
Zack, sind Sie Teil der Sendung. Ihre Meinung zählt. Und jetzt schauen wir auf dieses Spiel, wo der BVB doch große Probleme hatte und am Ende mit leeren Händen aus Berlin nach Hause reisen musste.
Die Angst des Trainers vor dem Tagesgeschäft. Borussia Dortmund zeigt nur 4 Tage nach dem 7:1-Triumph gegen Celtic Glasgow wieder mal eine enttäuschende Leistung in der Meisterschaft.
Wir haben überhaupt nicht reingefunden in der ersten Halbzeit ins Spiel. Kassieren zwei ganz schlimme Gegentore.
Der Tabellenführer der Champions League erlebt den schlechtesten Ligastart seit 10 Jahren. Matthias Sammer hatte es schon geahnt, dass Union Berlin für den BVB zum Problem werden könnte. Seine Warnung? Der Alltag kommt. Wie gehen die Spieler damit um? Unzureichend. Vor allem auswärts tritt Dortmund regelmäßig ohne defensive Stabilität auf. Nur ein Punkt in 3 Spielen, aber 7 Gegentore auf Gegners Platz. Trotz Runderneuerung des Clubs. Neue Führung, neuer Trainer, neuer Kader, alte Probleme. Probleme, die am Ende er lösen muss. Dortmund muss den Alltag lernen. Und zwar bevor man in der Liga den Anschluss an die Spitze verliert. Wir fragen, wann kann Şahin den BVB endlich stabilisieren?
Ja, und Stefan, das wiederholt sich ja, ne? So eine Frage haben wir in der letzten Saison auch häufig gestellt, dann mit Terzic. Woran liegt es, dass der BVB diese Auf- und Abs hat und das jetzt schon über eine längere Phase?
Also vor der Saison haben wir gesagt, dass der BVB sehr gut eingekauft hat, eine eigentlich sehr starke Achse hat mit Kobel, mit Anton, mit Schlotterbeck oder Süler. Im Zentrum mit Şahin und mit Pascal Groß und vorne Gyrassi dazu gekriegt. Also das ist so eine Achse, wo ich wirklich gedacht habe, das ist Stabilität. Mhm. Wenn du aber in den Spielen, die wir jetzt gesehen haben von BVB, permanent deine Achse eben wechselst. Also Süle durfte am Anfang mal spielen, jetzt wird er nicht mehr gesehen. Im zentralen Mittelfeld auch Şahin rein, Şahin raus, Sabitzer rein, Sabitzer raus. Und dadurch bekommst du nie Stabilität. Und ich glaube, das sieht man, eine gewisse Verunsicherheit innerhalb der Mannschaft beim BVB, dass sie eben nicht das abrufen können, was sie eigentlich in der Lage sind von der Qualität, von den Spielern her, die es ja schon gezeigt haben, ob in der Nationalmannschaft, in anderen Vereinen oder beim BVB. Ich glaube, dass Şahin schon mit seinen permanenten Wechseln schon eine Mitschuld trägt daran, dass BVB in der Bundesliga eben nicht stabil ist.
Steffen, gehst du da so weit mit, dass Şahin auch mit den Wechseln dafür, sagen wir mal, ein eher fragiles Gebilde momentan noch sorgt? Oder siehst du andere Verantwortlichkeiten auch mehr auf der Seite der Spieler vielleicht?
Ja, gibt ein paar mehr Themen. Kann er jetzt Effe nicht gleich direkt in den Rücken fallen, ne? Das machen wir ja später.
Du also, ergänzt ja höchstens.
Das hat er, das hat er super. Genau. Das hat er.
Ein
hat
wunderschöner, er guten Sonntagmorgen hier. Ja.
Genau. Effe, jetzt
warte ich mal auf später.
Also, das ist natürlich ein Thema. Wenn du eine Achse hast von Namen her, aber du hast auch 3 Innenverteidiger genannt, aber meistens können nur 2 spielen, zum Beispiel. Und dann ist immer einer außen vor. Problem Sabitzer. Bin ich auf dem Punkt bei Effe dabei?
Hat auch mit Dreierkette auch schon
versucht. Ganz klar, genau. Das ist natürlich ein Thema. Und bis du dann die Achse hast, und das ist aber der andere Punkt, das dauert wirklich ein wenig Zeit. Das ist eine alte Floskel, aber neuer Trainer, neuer Vorstand, viele neue Spieler. Du kannst ja nicht einfach einen Pascal Groß einfach da reinsetzen und sagen, du bist jetzt der Kopf der Mannschaft. Dann steht aber Emre Can daneben und ist plötzlich mal auf der Bank und sagt sie, warum bin ich eigentlich jetzt auf der Bank? Also diese Konstellationen entstehen, genauso wie es Effe sagt. Mhm. Aber der Verein in sich ist natürlich in einem extremen Umbruch und Hans-Joachim Watzke will 2025 komplett aufhören. Und dann hast du von oben nach unten auch eine Konstellation, Ricke neu, Piszczek, Co-Trainer neu, du musst ja auch noch ein bisschen tiefer gehen, kann Tim nachher ein bisschen erzählen, du hast ja auch noch ein Trainerteam, die zuarbeiten, Scouts, Sportdirektor, das gesamte Paket, Kehl, also es ist enorm viel, was verändert wurde bei Borussia
Dortmund. Also es geht gar nicht besser, als Borussia das momentan macht?
Natürlich geht es immer besser, mir geht es ja nur darum, es gibt aber Faktoren, die hast du ja erfragt, die habe ich jetzt gerade noch, plus Faktor Hierarchie und Team und Veränderung, sind viele Faktoren, die dafür sorgen, dass Borussia Dortmund diese Schwankung hat. War vorher unter Edin Terzic, ist die einfache Aussage auch so, war eigentlich die letzten 3 Jahre so, also wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja. Und man will mit allen Mitteln versuchen, endlich wieder Titel zu gewinnen. Und dann kommt natürlich das, was Didi Hamann gestern sagt, Terzic war übrigens im Finale der Champions League, war fast deutscher Meister, übrigens nur fast, aber Pokalsieger. Und diese Unruhe hast du dann in großen Traditionsvereinen ganz schnell. Und dann kommt eine Dynamik rein, die immer gefährlich ist dann für den Trainer.
Steffen. Ich würde den auch gerne widersprechen.
Weil die Valentina hat schon dreimal tief eingeladen. Ja, genau.
Sehr gerne. Zwischen Effe und Steffen, Freund, das ist ein bisschen gefährlich, aber ich versuche es jetzt zumindest. Weil ich glaube nicht, dass es ja an der Qualität der Spieler liegt. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, dass sie mehr Zeit brauchen, insofern als dass die Abstimmungen nicht stimmen. Ich glaube tatsächlich, dass es mal wieder die M-Frage ist, die bei Borussia Dortmund gestellt werden muss, aber nicht die Meisterfrage, sondern die Mentalitätsfrage. Weil ich bin bei Effe, dass ich glaube, man kann sich zum Beispiel auch darüber streiten, ob Can der richtige Kapitän ist für den BVB oder ob man ihn von Anfang an spielen lässt oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es intern in der Mannschaft nicht stimmt und dass Nuri Sahin diese Erfahrung, die ein Team wie Dortmund in der aktuellen Situation bräuchte, als Trainer noch nicht hat und dementsprechend dann auch diese Ausstrahlung noch nicht hat, die ein Team wie der BVB bräuchte, um das umzusetzen, was man von Borussia Dortmund erwartet. Denn man ist mit einer anderen Erwartungshaltung in die Saison gegangen. Man hat die M-Frage da ausgesprochen, also die Meisterschaft. Man will Titel nach diesem Trauma in Mainz. Und dementsprechend muss man die Mannschaft natürlich auch greifen. Und ich glaube, das hat Nuri Sahin noch nicht ganz geschafft.
Ja, aber beim besten Willen. Das hat Nuri Sahin nicht geschafft, das hat Edin Terzic nicht geschafft.
Aber Terzic hat die Resultate
zumindest gebracht. Nein, es geht um die talentfreien Dinge, die viel wichtiger sind als alles andere. Wenn du gestern 9 Kilometer weniger läufst als der Gegner, dann liegt es nicht am System, dann liegt es auch nicht am Trainer, dann liegt es nur an der Birne.
Ja.
Und die ist nicht...
Oder an den Beinen.
Ja, nein, keine Ahnung. Aber das kann doch nicht sein, dass jedes Mal das Gleiche passiert. Also da kannst du, glaube ich, noch 5 Trainer hinbringen. Und wenn man dann die Gesichter gesehen hat von Lars Ricken auf der Tribüne und Sammer, die waren verzweifelt. Also ich habe, das war tiefste Depression, die sie zu mir transportiert haben. Und zwar zu Recht. Und der BVB-Fan erlebt es jetzt auch schon zum 100. Mal in der 5. Saison. Und das war ja auch der Grund, warum sie nicht deutscher Meister geworden sind.
Aber hier muss man ein bisschen differenzieren. Also diese 9 Kilometer, die hören sich natürlich brutal an. Aber
ja, das ist ja fast ein Spieler sozusagen.
Ja, aber wenn du natürlich Ballbesitz hast und du hast deine 60-65%, ist ja logisch, dass du nicht diese Laufleistung hast.
Ja, aber vielleicht 4-5 Kilometer.
Die Bayern ich habe doch noch nicht ausgesprochen.
Ich wollte nur unterstützen, so wie Steffen.
Das ist eine krasse Zahl, 9 Kilometer. Normal müsste da 3 oder 4 stehen. Ja, im Verhältnis mit Ballbesitz und eben weniger Ballbesitz. Das ist die logische Schlussfolgerung. Was wichtig ist, und ich glaube, das meinst du, dass du eben in so einem Spiel gegen Union Berlin eben bereit bist, das Fußball-ABC an den Tag zu legen. Und das sind die Zweikämpfe, das ist die Bereitschaft, das ist die Gier und der Wille. Und wenn du die nicht auf den Platz bringst, ja, dann verlierst du gegen Union und dann wird BVB auch in Zukunft noch viele Spiele verlieren. Weil darum geht es doch erstmal im Fußball.
Ja, und wenn man sich diese Zitate von Matthias Sammer alle nochmal, die er direkt nach dem 7-1 gegen Celtic losgelassen hat, teilweise waren sie in dem Beitrag drin, also ich kann mich freuen über so einen Abend, gleichzeitig habe ich Union Berlin im Hinterkopf, der Alltag kommt, das du kennst Matthias gut. Ja. Der hat schon was geahnt, der hat schon was gerochen, oder?
Ja, na, da bin ich ja voll bei Uli. Das hat er gerade super auf den Punkt gebracht. Die beiden da oben, Lars und Uli und Hans-Joachim Watzke, also das war ja erstaunt. Das Gesicht, der Gesichtsausdruck der drei, absolut schockierend. Und ich wollte das ja auch gar nicht so schönreden. Ich wollte nur am Anfang mal alles ins Spiel bringen, was alles eine Rolle spielt in dem Verein. Valentin, du hast ja hundertprozentig recht und Effe doch auch. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Warum ist das so? Seit 3-4 Jahren. Und dann, und da bin ich hundertprozentig bei dir, dann funktioniert bei euch beiden eigentlich die Hierarchie, wenn die noch nicht steht, da bin ich voll bei Effe, dann hast du natürlich in solchen Spielen wie gegen Union ein Problem, wenn die jetzt hoch attackieren, 1-gegen-1 spielen, klar kannst du dann die einfachen Dinge nennen, aber es sind nicht die einfachen, da musst du die spielerisch lösen, die sind super Spieler, genau wie du sagst, haben sie nicht geschafft, 1-gegen-1 Situation, haben sie gestern nicht lösen können gegen Union Berlin, gegen einen theoretischen Abstiegskandidaten. Naja. Und dann, wenn wir noch einen Schritt weiter
denken. Ist für dich Union ein Abstiegskandidat?
Na, jetzt mit Bo Svensson kann sich das schnell drehen. Aber ich wollte ja nur erst mal sagen, die waren letztes Jahr...
Nochmal die Kurve gekriegt.
Ja, aber ganz schnell.
Du wolltest schon attackieren. Ein letzter Satz fehlt, den würde ich gerne... weil ich mir ja genauso die Gedanken gestern gemacht habe, mir das bewusst das ganze Spiel angeschaut und denke, warum geht denn das nicht? Ganz besonders erste Halbzeit. Und dann musst du in der Halbzeit dann, Sahin muss etwas sagen und dann geht das ein bisschen besser. Und dann bin ich voll bei dem Punkt, ich glaube, Team Spirit, wir haben letztes Jahr Leverkusen erlebt, das muss ich jetzt mal einwerfen. Den muss Dortmund wieder erlangen. Und dafür ist natürlich der Trainer die Schlüsselfunktion.
Ja, aber da brauchst du auch Feldleute, die wie du damals Energie reinbringen.
Aber wenn du, nein, Blinder, genau. Das kannst du ruhig laut sagen, Blinder, Herr Freund.
Ja, Blinder habe ich nicht gesagt.
Aber es ist wirklich zu sehen, wie letztes Jahr Alonso das ganze Team, große Rotation und alle mitgenommen. Und das muss Sahin schaffen. Wenn er das nicht schafft, dann wird es eine ganz schwierige
Saison. Aber Steffen, guck mal, Leverkusen war ja auch so erfolgreich. Ja, er hat rotiert. Aber er hatte immer seine Achse. Es war klar, Tah hat eine Mega-Saison gespielt. Du hattest Xhaka im zentralen Bereich und du hattest vorne entweder Boniface oder Schick. So, du hattest eine Achse, die wirklich mit Wirtz natürlich dahinter noch, die funktioniert hat. Und die hat er auch durchlaufen und durchspielen lassen. Bei Dortmund ist mir zu viel noch, dann probiere ich das mal mit Sabitzer auf der linken Seite, dann hole ich ihn wieder ins Zentrum, dann sagt Sabitzer.
Aber das hatte ich ja auch gerade gesagt.
Ich bin aber ein zentraler Spieler. Solche Diskussionen dürfen ja gar nicht aufkommen. Hm. Indem du eine klare Achse hast und denen auch das Vertrauen aussprichst, weil dann werden die performen und dann werden sie dir auch wiedergeben.
Genau, und das wäre dann.
Bei München ist es nur mal ein Beispiel, eine Innenverteidigung mit Kim und mit Upamecano. Fehlerfrei ist niemand. Aber Kompanie spricht ihnen dieses absolute Vertrauen aus, zu sagen, egal was passiert, ihr seid meine beiden Innenverteidiger. Und das muss bei Dortmund in meinen Augen auch passieren.
Und da hat ganz sich kurz. Ja Nuri Sahin auch keinen Gefallen getan mit der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Bochum, ne, wo er nicht von sich aus die Fehler gesucht
Mannschaft
hat, sondern
die Mannschaft
angezählt hat. Und ich glaube, auch da hat er sich keinen Gefallen mitgetan. Hm.
Tim, kannst du das so ein bisschen nachvollziehen? Die Situation bei West Ham ist ja auch ähnlich. Ihr habt auch relativ viel getan auf dem Transfermarkt, auch einen neuen Trainer. Auch da muss sich was finden. Also hast du Verständnis für die Situation bei Borussia gerade?
Ja, schon, ja. Also ich weiß genau, was Steffen meint. Du brauchst definitiv Zeit, dich zu finden auch. Wir haben jetzt auch hier neue Spieler geholt. Davon standen im letzten Spiel 4 in der Anfangsformation. Insofern braucht das eine gewisse Zeit. Aber natürlich hast du die Zeit auch nicht. Ne? Insofern kommt es natürlich sehr darauf an, was für Charaktere du hast. Also das wäre zum Beispiel ein Grund, warum wir Niklas geholt haben. Mhm. Weil Niklas halt nicht nur ein guter Spieler ist, sondern Niklas einfach auch viele Dinge für dich lösen kann, auf dem Platz und neben dem Platz. Das ist also nicht nur eine Qualitätsfrage, sondern für mich auch immer eine Frage, wie stellst du diese Mannschaft zusammen?
Was die Persönlichkeiten angeht,
richtig, ja? Ja, absolut, ja.
Okay. Wollen wir mal reinschauen ins Spiel, weil das ist ja oft sehr aufschlussreich. Und wenn wir gerade uns mal anschauen, die Entstehung zum Elfmeter, Stefan.
Ja, erstmal unfassbar viel Raum mit einem Pass direkt ins 1:1 hier von Hollerbach, der natürlich den Strafraum sucht. Dann ist da sehr wohl ein Kontakt von Schlotterbeck und dementsprechend auch die richtige Entscheidung. Aber nochmal, mit diesem einen Pass über diese 40 Meter geht er ins 1:1, also keine Absicherung. Das sind dann auch in meinen Augen taktische Dinge, die eben da nicht vorhanden waren.
Das ist muss es Schlotterbeck so anders machen in dem Fall?
Also er muss wegbleiben. Kann, ja.
Er muss ihn nur stellen?
Ja, er muss ihn stellen. Er muss ihn vielleicht versuchen, ohne eine Aktion aktiv zu machen, eben rauszutreiben oder dass er ein Backup bekommt. Und dann kannst du ein bisschen in den Zweikampf, aber im Strafraum in den Zweikampf zu gehen, ist extrem
erste schwierig. Hälfte, würde gerne noch was kurz hinzufügen. Wir haben leider nicht den Pass von Bayer vorher gesehen. Der Junge tut mir leid, gerade große Verpflichtung und sitzt nur auf der Bank, kommt jetzt rein, ist der einzige Wechsel zum Celtic-Spiel und hat wirklich einen rahmschwarzen Tag und spielt dann noch diesen Pass in den Fuß und dann kommt dieser lange Ball und dann hast du diese 1-gegen-1-Situation und dann bist du hinten in der Restverteidigung in einer schwierigen Situation. Das war nochmal inhaltlich ganz wichtig, weil Schlotterbeck ist dann 1-gegen-1 und da sage ich genau, was Effe sagt, er muss ihn dann zur Grundlinie lenken und nicht wieder nach innen kommen lassen, weil dann kann er nur den Fuß rausstellen, entweder er spielt den Ball oder er fault ihn und da kriegt er keine Hilfe mehr. Ist entstanden aber durch diesen wunderbaren, schnellen, vertikalen Ball und dann läufst du auch beim 1. FC Union mal in so einen Konter. Nur da kommt ihm alles zusammen. Und Schlotterbeck, sage ich trotzdem, Nationalspieler, da den Fuß nicht rausstellen. Entweder du stellst ihn raus, dann spielst du den Ball oder versuchst weiter mitzulaufen.
Aber Schlotterbeck tut sich ja auch in den letzten Spielen keinen Gefallen, muss man ja auch dazu sagen. Also der strahlt ja nicht unbedingt diese Sicherheit aus, die du gesagt hast, Effe, und diese Achse, die man braucht, sondern Gelb-Rot gegen Bremen, glaube ich, war es. Jetzt auch den Fehler zum Elfmeter. Also das ist ja dann auch nicht die Sicherheit, die man da als ein Schlotterbeck, und das erwartet man ja auch von ihm, ausstrahlen muss, um so eine Mannschaft dann auch von hinten mitzureißen.
Und er ist ja einer der Führungsspieler, also intern in der Mannschaft, also mit Kobel, Schlotterbeck und Emre Can, der in der Mannschaft sehr hoch angesehen ist, obwohl er immer ein bisschen Prügel kriegt von außen. ich glaube, der auch Schlotterbeck braucht noch, der herausragender Spieler braucht, ich sage jetzt mal, einfach Führung. Der ist besser, wenn er da hinten einen hätte, der sagt, du jetzt links, du rechts. Also wie es bei Bayern halt auch dann ab und zu mal nötig gewesen wäre, auch in der letzten Saison.
Aber sein Spiel, dazu gehört auch dieses Risiko. Ne? Er ist schon ein Spieler, der, sagen wir mal so, relativ einfach ein großes Risiko geht und dadurch auch erstmal hoch, aber auch im Zweikampf, der dadurch auch teilweise seine Stärken ins Spiel bringen kann. Und ab und zu passiert halt so ein Ding. Muss man das verzeihen?
Ja, grundsätzlich bin ich ja dafür, dass man solchen Spielern, wenn man auf sie baut, auch dieses Vertrauen auch ausspricht, immer wieder. Und Fehler sind ja da, um sie abzustellen, um daraus zu lernen. Das muss er halt. Es darf halt nicht in der Vielzahl vorkommen, in wenigen Wochen eben 3, 4 oder 5 Fehler, die dann so entscheidend sind oder mitentscheidend sind. Das darf einem großen Spieler nicht passieren.
Gucken wir mal auf.
Deswegen ist er ja noch kein großer Spieler.
Gucken wir mal auf den Elfmeter, den dann Kevin Vogt reinmacht zum 1:0. Stark verwandelt, keine Chance für Gregor Kobel. Und dann sieht man schon, das war irgendwie ein ganz besonderes Tor für Kevin Vogt. Und dazu kann uns jetzt Katharina noch mal ein paar Hintergründe geben. Denn er hat eine lange, lange, lange Serie beendet.
Absolut. Also es war sein 4. Bundesligator. Es war sein 1. verwandelter Strafstoß. Und wir haben es gerade gehört von Florian, es ist ein Durststreckenrekord, den er aufgestellt hat. Seit 275 Spielen hat er in der Bundesliga nämlich nicht mehr getroffen. Und genau deshalb ist dieser Jubel auch so ausgelassen ausgefallen. Können wir alle nachvollziehen. Also wenn man es nochmal runterbricht, der historisch längste bzw. die historisch längste Torflaute für Feldspieler in der Bundesliga, die hat er aufgestellt mit diesen 275. Und damals, 2014, als er eben zuletzt getroffen hat, das war mit dem FC, mit Köln gegen wen wohl, keine geringere Mannschaft als Borussia Dortmund. Und das ist so sehenswert, schauen Sie mal, dass wir uns das hier nochmal hingelegt haben. Ja. Da wird er sich sicherlich auch noch mal gefreut haben, wenn er daran zurückgedacht hat. Aber wie gesagt, jetzt ging es erstmal darum, das abzufeiern. Und als wir uns diese Liste angeschaut haben, dieses Durststreckenrekords, wo er eben jetzt ganz oben steht, da sind wir ein bisschen runtergegangen, haben auf Platz 4 Dennis Diekmeier gefunden, der es tatsächlich hingekriegt hat, ja, das Kunststück vollbracht hat, in seiner gesamten Karriere kein einziges Tor zu erzielen. Das waren 203 Spieler. Also wir haben vorhin auch ein bisschen schmunzeln müssen. Schöne Grüße, falls Dennis Diekmeier das sieht. Wir mussten es einfach noch mal kurz erwähnen. Also das...
Da freut er sich.
Dazu, da freut er sich ganz bestimmt, ganz bestimmt. In die Sendung. Ja, aber insofern, also das war im Prinzip der kleine Schmunzler, den wir zu Kevin Vogt nochmal dazugeben wollten in die Sendung und einfach auch nochmal das Ganze würdigen wollten. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Treffer.
Wenn du 10 Jahre warten musst auf ein Tor, das ist schon hart. 275 Spiele und diese Serie ist jetzt endlich vorbei. Dann gucken wir aufs zweite Tor von Union. Kurz vor der Pause, Stefan. Auch da... Ist dir eine ganze Menge aufgefallen?
Ja, keine ganze Menge, aber viele Dortmunder im Strafraum. Ja,
eine ganze Menge Spieler.
Genau.
Wir halten mal an.
Genau.
Das sind also alle
vertreten. Alle vertreten und jeder schiebt im Endeffekt die Verantwortung so ein bisschen zu dem anderen. Ja, nimm du ihn und ich bleib weg oder wie auch immer. Keiner geht aktiv wirklich zum Ball und will diesen Ball verteidigen beziehungsweise aus dieser Gefahrenzone rausbringen. Ja, also jeder denkt, der macht das schon, dann denkt der wieder, der macht das schon. Und dann passiert so ein Tor. Ja,
man kann wirklich durchzählen. Sind alle,
ja, sind alle.
Alle 10 Feldspieler.
Ja.
Keiner stellt den Fuß vor, ne?
Ja.
Ja, Fuß vor. Du kannst ja auch vorher schon zweimal in den Zweikampf, also Kopfball reingehen.
Aber selbst
reingehen,
wenn der durchrutscht, meine ich am Ende, darf er ja niemals von da so frei, wenn da 7, 8 Dortmunder stehen, ein Fuß muss ja da dazwischen gehen eigentlich.
Ja, und entschlossener natürlich in den Zweikampf. Wenn du dann schon alle im Strafraum hast und die Räume sind dann so eng, und dann kommt aber wieder Kommunikation ins Spiel. Ja. Und dann habe ich die erste Halbzeit insgesamt nicht gesehen bei Dortmund. Dass man einen sagt, nimm du ihn, ich gehe jetzt in den Zweikampf und einer auch ein bisschen dann vorangeht.
Ja, und die Bereitschaft auch zu sagen, so ich kläre jetzt den Ball, ich gehe in die Aktion
rein. Ja, das sind ja die richtigen zwei da, die wären mit dem Fuß auf Schulterhöhe da irgendwie von rechts und links beide reingeflogen, dass der schon aus Panik nicht geschossen hätte. hätte wahrscheinlich.
Das würde ich mir nicht gefallen lassen.
Nein, natürlich nicht.
Nur einer.
Aber wir hätten den beiden gespielt.
Fein und spielerisch gelöst.
Ihr hättet euch anschießen lassen.
Nein, du musst ja die Bereitschaft haben, den Ball zu klären. Und da siehst du so ein bisschen das Dortmunder Dilemma eben, dass man sich eben auf den anderen verlässt, aber selber nicht eben diese Verantwortung übernimmt. Und das siehst du im ganzen Spiel, finde ich, oder hat man gestern gesehen, gegen Union der Dortmunder.
Sehen wir Dortmund zu negativ, Tim?
Also ich muss sagen, zu den Toren, mich würde so ein Tor jetzt weniger ärgern als das erste zum Beispiel. Weil ich finde, so ein Ball, klar rutscht mal so ein Ball durch und wird abgefälscht, wie auch immer. Ich finde, das erste Tor wird mich viel mehr ärgern, weil du es einfach anders verteidigen kannst und früher verteidigen kannst. Und deswegen ist es für mich von den Toren noch ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich negativ weiß ich nicht, dazu bin ich auch nicht nah an der Mannschaft dran. Aber ich finde, ich habe einfach eine ähnliche Situation. Ich habe auch viele neue Spieler, auch einen neuen Vorstand, neuen Trainer, deswegen, ich kann das gut nachvollziehen, dass es am Anfang schwierig ist. Ja.
Na, ich glaube, es ist einfach so bei Dortmund, ich wünsche mir ja auch ein starkes Borussia Dortmund, weil die einfach dazugehören, international, deutsche Bundesliga müssen vorne mitspielen. Und das ist so eine Depression, die sie vor allem bei ihren Fans auslösen. Ich kenne ein paar wirkliche Hardcore-Dortmund-Fans, die haben schon nach Glasgow gesagt, das nächste verlieren wir wieder. Weil es einfach jeder hängt in dieser Depression, die seit Jahren da drin ist. Ja? Also, und das finde ich so schade. Aber
wir sprechen gleich
wenn
weiter.
Wenn wir es wüssten,
ja. Dann?
Dann würden wir nicht hier sitzen. Oder?
Dann könnte man es lösen, aber es weiß ja keiner. Das ist, ja.
Und genau das ist die Schwierigkeit. Eins ist klar, dass man damit nicht zufrieden ist beim BVB selbst. Werden wir nach einer kurzen Pause auch hören. Wenn wir weitersprechen über Borussia Dortmund. Nuri Sahin hat sich auch deutlich geäußert, zum Anspruch, eine Top-Mannschaft zu sein. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause bei uns in Stahlberg. Doppelpass. Willkommen zurück. Hier im Airport Hilton in München zum Stahlberg Doppelpass. Wir gehen in die nächste Runde, musikalisch begleitet von Hajo von Hadeln und Band. Und sind bei Borussia Dortmund nach wie vor. Und Stefan, es ist ja jetzt gegen Union nicht das erste Mal gewesen, dass sie in dieser Saison eine etwas schwierige Leistung gezeigt haben. Stuttgart haben sie richtig einen drüber gekriegt, Bochum zur Pause zurückgelegen.
Bochum hat eigentlich die zwei Gesichter gezeigt. Ne? Der ersten Halbzeit eine Katastrophe, in der zweiten dann aber Moral gezeigt und das abgerufen, was sie eigentlich können. Nur du musst es halt auf Strecke machen. Das ist ja die hohe Kunst. Und die hohe Kunst ist ja auch, wenn du in der Champions League spielst gegen Celtic, dann kommt eben drei Tage später ein unangenehmer Gegner, der gut in die Saison gekommen ist oder gestartet ist. Und dann musst du aber auch die 100% abrufen. Und wenn da nur 10% oder 15 fehlen, ja, dann gehst du als Verlierer vom Platz.
Und da hat Nuri Sahin auch eine klare Erwartungshaltung an seine Mannschaft geäußert in der Pressekonferenz gestern nach dem Spiel.
Total menschlich, dass man nicht immer die Topleistung abruft, aber wir müssen, um eine Topmannschaft zu sein, wir wollen eine Topmannschaft sein, müssen wir es hinbekommen, Ergebnisse zu erzielen alle drei Tage.
Das ist die Erwartungshaltung, ja? Und zu Recht die Erwartungshaltung bei so einem großen Club, ne?
Ja, nein, da hat also, das muss man ja auch mal sagen, Nuri Sahin immer klare, gute Aussagen gemacht. Er hat immer gesagt, wir müssen irgendwie in dieser Situation erfolgreich spielen. Egal dann manchmal wie, aber du musst solche Spiele wie gestern in Union, darfst du. Du kannst ja dann in Anführungsstrichen mal einen schlechten Tag haben, aber du kannst ja nicht gegen Union gestern in der ersten Halbzeit wirklich immer nur zweiter Sieger sein. Das ist ja der Anspruch, weil sonst kommst du ja gar nicht ins Spiel und am Ende verlierst du diese Momente. Wir haben übrigens auch noch Bremen vergessen, da war auch noch ein 0-0 und man muss ja auch ganz klar sagen, warum klappt es zu Hause, warum klappt es auswärts, ist auch noch eine Frage. Und da spielt nämlich das eine Rolle, was ich angedeutet habe. Wenn du keinen Teamgeist genug hast, wenn das Team nicht zusammenhält, wenn es schwieriger wird, was nun mal auswärts automatisch der Fall ist, wenn du dort gegen die gegnerischen Fans und gegen diese Stimmung auch noch anspielst, das sind Punkte, die spielen eine Rolle. Nur er stellt das wirklich immer klar heraus. Also seine Aussagen sind aus meiner Sicht sehr, sehr gut von Nuri Sahin.
Trotzdem für so einen jungen Trainer, so ein großer Verein mit so einer Wucht, dann erstmal schwierig zu handeln?
Das finde ich gar nicht, nee. Ich finde, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Wie du Spieler packst, wie du mit Spieler umgehst, finde ich, das kann eher ein Vorteil sein. Insofern, das sehe ich gar nicht so. Aber natürlich ist der Druck einfach brutal bei Dortmund, das muss man mal sagen. Aber ich finde, es kommt auch auf die Erwartungshaltung an. Also wenn Dortmund die Erwartungshaltung hat, dass die oben mitspielen wollen, dann ist die Aussage richtig. Wenn du eine andere Erwartungshaltung hast, wie zum Beispiel wir sagen, wir wollen im Mittelfeld uns bewegen, um erstmal reinzukommen, dann hast du auch nicht mehr diesen Druck. Das war Dortmund anders. Aber, ist
ja
Alter,
aber so kannst du ja bei Dortmund nicht in eine Saison gehen.
Genau, das sage ich. Deswegen ist die Aussage von Nuri Sahin genau richtig, finde ich. Das muss der Anspruch sein von Dortmund, auch wenn du die Spieler siehst, die sie geholt haben. Da spricht nichts gegen.
Valentin hat es vorhin mal gesagt, dieses M-Wort, das ist ja ein bisschen ausgelutscht, aber nichts gegen dich. Also das ist
aber
tatsächlich,
es ist immer noch präsent.
Es ist immer noch da. Also wenn es in der Champions League, klar, das waren keine Top-Gegner, wenn es da funktioniert und wenn es zu Hause, wenn 80.000 schreien, funktioniert, dann hat das ja auch eine Aussagekraft über eine Mannschaft.
Ja, dieses M-Wort wird ja nicht weniger schlecht oder weniger treffend, nur weil es alle nicht mehr hören können. Aber nur in Dortmund können sie es nicht mehr hören. Ja, weil man es nicht lösen kann, dieses Problem. Das ist ja dieses Hauptproblem. Und es ist natürlich Augenwischerei. Gut, Champions League, 7 Tore musste erst mal schießen, auch gegen Celtic Glasgow. Aber das kann man da nicht anführen, auch Bochum. Bochum ist ein potenzieller Absteiger. Da kannst du dich doch nicht freuen, weil du eine Halbzeit gut gespielt hast. Das kann doch nicht der Anspruch sein. Und es kann auch nicht der Anspruch sein, dass du an der Eckfahne stehst und so, ihr 80.000, gebt uns mal noch die nächsten 10% bitte. Also das sind alles Zusatzdinge, aber das kann nicht die Basis sein.
Und ich finde auch Nuri Sahin, wenn wir bei dem Thema sind, seine Pressekonferenz oder das, was er sagt, mir fehlt da diese Aura. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen ebenfalls jungen und relativ unerfahrenen Trainer wie Vincent Kompany zum Beispiel nehme und ihn mit Nuri Sahin vergleiche, Vincent Kompany gibt mir eine gewisse Aura, wenn er spricht, wie er das sagt, was er sagt, wie er dasteht. Man hat das Gefühl, da kommt was rüber. Bei Nuri Sahin fehlt mir das. Mir fehlt diese Energie, die dann eine Mannschaft auch transportieren kann, diese Sicherheit, diese Entschlossenheit, dieser Hunger. Ich habe gestern dann auch das Interview von Kobel danach gehört, der sich hinstellt und sagt, wir haben eigentlich eine ganz gute erste Halbzeit gespielt. Also da frage ich mich, welches Spiel Kobel gesehen hat. Und genauso Nuri Sahin, wenn er nach den Spielen in der Pressekonferenz sitzt. Das eine haben wir schon angesprochen gehabt vor einigen Wochen gegen Bochum, wo er eigentlich sich auch mit der Mannschaft vor die Leute stellen muss, aber nur die Mannschaft kritisiert hat. Und auch jetzt, mir fehlt da diese Wut über solche Spiele dann auch. Dieser Hunger, es besser zu machen. Das fehlt mir sowohl bei Nuri Sahin als auch bei Dortmund.
Ja. Valentina, du hast schon recht, aber Nuri Sahin ist halt ein anderer Typ. Aber das stimmt schon, Vincent Kompany, und das heißt ja bei großen Top-Mannschaften, Bayern ist da das beste Beispiel. Wenn die Trainer hatten, die Spieler alle geil fanden, dann war es wunderbar, dann sind die auch alle gerannt und dann konnten sie gut spielen. Und Vincent Kompany hat genau diese Lücke, nachdem sie jetzt da Thomas Tuchel ein Jahr für die Mannschaft ertragen mussten, waren die so froh. Und Vincent hat den Ton getroffen und schon können sie rennen. Ja, also
für die Dortmunder habe ich das Gefühl, rennen nicht zu Nuri Sahin.
Ich finde es aber ein bisschen ungerecht. Ich finde es ungerecht, Vincent Kompany jetzt mit Nuri Sahin zu vergleichen. Klar, es bietet sich an, beide neu, beide jung und so weiter. Aber ich glaube, dass Vincent Kompany da einfach mehr Erfahrung hat.
Ich muss auch mal ganz kurz, weil Kompany.
Du bist auch gelaufen
Kompany
bei Trainern,
kam,
die du nicht mochtest.
Kompany kam. Sag das nochmal.
Du bist auch gelaufen bei Trainern, die du nicht mochtest.
Da hast du recht, richtig. Natürlich spielt Kompany eine ganz wichtige und mitentscheidende Rolle, keine Frage. Aber ich glaube, das kommt ein Stück weit auch aus der Mannschaft heraus, beim FC Bayern. Ich sag's nochmal, was ich letzte Woche gesagt habe. Der Stachel sitzt tief. Sie wurden nicht deutscher Meister, viele, viele Punkte Rückstand. Das gibt aus
Dortmund auch nicht übrigens.
Ja, aber das gibt, aber es gibt eine Eigenmotivation bei den Bayern, zu sagen, warte mal, das lassen wir hier nicht so stehen und wir werden von Anfang an marschieren. Das muss auch aus der Mannschaft selber kommen. Dasselbe sage ich, man kann viel über Sahin reden, wie auch immer. Ich sage nach wie vor, er ist der richtige Trainer. Es muss auch aus der Mannschaft kommen. Wo sind die Führungsspieler, die jetzt sagen, hey, es liegt auch an uns, wir müssen auf dem Platz funktionieren. Der Trainer gibt uns was an die Hand, aber wir müssen doch zeigen gegen Union, gegen Werder Bremen oder gegen Bochum über 90 Minuten, dass wir den Anspruch haben, deutscher Meister zu werden, weil die Qualität ist ja da. Und dann geht es sehr wohl um die Mentalität.
Aber ich will auch gar nicht den Trainer Nuri Sahin ansehen, sondern das ist nur das Gefühl, das ich habe und das habe ich aber auch bei den Spielern, wie du gesagt hast. Und da sind wir beim Thema Mentalität. Mir fehlt dieser Hunger. Dieser Hunger, wie dieser Stachel, der beim FC Bayern tief sitzt, der müsste ja bei Dortmund noch tiefer sitzen. Weil man hat eine Meisterschaft am letzten Spieltag gegen Mainz verspielt, man hat ein Champions-League-Finale erreicht, in dem man sehr gut gegen Real Madrid mitgehalten hat, dass man auch hätte gewinnen können mit etwas mehr Glück. Da muss doch der Stachel genauso tief sitzen wie bei den Bayern. Aber anscheinend tut dieser Stachel den Dortmundern nicht weh.
Aber ich muss ganz kurz mal wirklich gegenhalten. Also wenn ein Bundesliga-Trainer Feuer hat, dann ist es Nuri Sahin. Wer die Vorbereitung gesehen hat, wer sein Engagement auf dem Platz gesehen hat, da liegst du völlig falsch, Valentina. Mhm. Er hat total diese Emotion und Freude, dieser Mannschaft zu helfen und die Mannschaft nach vorn zu bringen. Und das ist sein größtes Glück im Leben und das zeigt er aus meiner Sicht. Dass er natürlich bei so einem Spiel wie gestern nicht glücklich ist und auch mal ein bisschen runterfährt, ist doch klar. Also das stimmt ganz sicher nicht. Das ist ganz klar, aus dieser Sicht wird er, und deswegen hat Effe aus meiner Sicht auch recht, kann er das schaffen mit Borussia Dortmund. Ein wichtiger Punkt, da bin ich wieder bei dir jetzt und bei dir auch, jetzt musst du aber die Achse finden. Jetzt kommt nämlich genau die Phase, wo es schwierig wird. Jetzt musst du ihm sagen, Emre, du spielst nicht und wenn einer rausgeht aus dem zentralen Mittelfeld, ist es groß. Oder andersherum. Und genauso bei den Innenverteidigern. Dann ist es eben Süle, der raus ist. Oder ich muss erkennen, Oni, das ist derjenige, der wichtiger ist im Moment für die Mannschaft. Dann doch lieber Süle und Schlotterbeck zum Beispiel. Steffen, und Anton raus. Ja, aber es ist wichtig, weil dann kommst du aus der Situation raus, sonst nicht.
Matthias Sammer spielt jetzt eine wichtigere Rolle wieder bei Borussia Dortmund. Ja, ist näher dran an der Mannschaft, näher dran an den Entscheidungsprozessen. Du kennst ihn wirklich gut, Matthias. Was kann er jetzt auch diesem jungen Trainer, über den es unterschiedliche Ansichten gibt, hier geben, damit das eben besser wird und sagen wir mal diese Schwankungsbreite kleiner?
Boah, das ist natürlich jetzt schwierig. Ich kenne ihn zwar gut, ich weiß auch, wie er arbeitet. Deswegen nehme ich jetzt mal meine Situation. Er war Sportdirektor DFB, ich war DFB-U-Trainer. Der war bei jedem Spiel dabei und der hat mich angezählt, wo ich gar nicht wusste, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also das ist ja auch seine Art, dass er im Endeffekt wirklich immer den Finger in die Wunde legt und da auch für Energie sorgt. Und das wird er jetzt machen. Und das weiß ich, stimmt. Er ist jetzt dieses Jahr, auch mit Watzke abgesprochen, sehr nah in allen Belangen dabei. Das gibt ihm jetzt auch die Power. Und dann wollen wir mal schauen, ob er als externer Berater auch was sagen darf. Ich fand das jetzt schon ganz gut im Fernsehen, dass er auch mal ganz cool gesagt hat, ja, wenn Emre Can denkt, der ist ein Guter, dann ist er danach ein Künstler. Aber das ist er nicht. Also solche Dinge, die sagt, hat er ja sonst nicht gesagt. Also ich habe schon das Gefühl, wenn er das okay bekommt von Watzke, und das glaube ich, dann wird er jetzt Einfluss nehmen, aber extrem.
Aber wenn er es nur schafft, 10% zu transportieren in die Mannschaft, dann gewinnen die jedes Spiel.
Das hast du jetzt gesagt. So positiv will ich gar nicht. Es liegt ja nicht an Matthias. Es liegt ja schon daran, dort etwas zu bewegen. Und wenn du dann so eine Situation hast, wie wir jetzt ja alle erläutert haben, dann kann es natürlich am ehesten ein Sammer aus dieser Gruppe, nicht Kehl, nicht Ricken, bin ich ganz ehrlich, dann könnte es eher Sammer diesen Einfluss ausüben.
Wir werden das beobachten und schauen jetzt nochmal auf eine Szene aus diesem Spiel, die fast so ein bisschen untergegangen ist, aber die natürlich, wenn sie anders entschieden worden wäre, Stefan, dieses Spiel auch in eine andere Richtung hätte lenken können. Es war dieses Foul hier von Kevin Vogt, der ja nachher dann den Elfmeter geschossen hat an Guirassy. Da gab es Gelb und jetzt gucken wir noch mal genau hin. Was ist deine Haltung dazu?
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das eine rote Karte ist. Weil der Ball wird ja bei Guirassy auf den rechten Fuß gespielt. Und das linke gestreckte Bein mit der offenen Sohle von Vogt geht ja auf sein linkes Bein. Also war da eine klare Absicht. Und dementsprechend wäre das für mich eine rote Karte gewesen.
Gibt es Widerspruch? Oder
ja, finde, nicht jedes Ding von hinten ist auch eine gelbe Karte.
Eine rote, meinst du?
Gelb, also der Gelb oder
können wir das nochmal sehen, bitte?
Nein. Ich finde auch, diese Stempelei wird auch komplett überbewertet.
Uli, wenn du mit der offenen Sohle
nochmal,
bitte, für Uli. Wenn du mit der offenen Sohle so reingehst in die Wade deines Gegenspielers links und der Ball ist rechts, dann liegt doch da eine Absicht vor, Uli.
Aber dann hättest du
nicht. Und wenn du als Guirassy deinen Gegner nicht siehst, du spürst ihn vielleicht, weil du weißt, er ist hinten dran, aber du siehst nicht, was kommt, sind das für mich mit die schlimmsten Fouls, die es im Fußball
gibt. Aber das ist Definition. Ich habe gestern wieder gelernt, dass du der Rekordhalter der gelben Karten in der Fußball-Bundesliga bist.
Ja, ist richtig.
Aber wenn du diesen Maßstab anlegen würdest, dann wärst du vielleicht auch der Rekordhalter in
Europa. Nee, das stimmt eben nicht, Uli. Weil diese Fouls, die habe ich nie begangen. Solche nicht. Ja. Nein.
Ich habe es zu deiner Verteidigung auch erst in der zweiten Wiederholung gesehen. In der ersten hätte ich es auch nicht so gesehen, aber in der zweiten hat man es wirklich gesehen, wie mit der Sohle gegen die Wade geht, Uli.
Wir fragen mal einen, der das auch gespielt hat.
Was sagst du zu der Szene?
Hat Stefan jemals so
bevor,
gefault?
Bevor
Uli gleich losfährt, ich habe nie eine glatte rote Karte bekommen. Das,
also da gab es aber auch noch kein VAR damals. Ne?
Okay, aber auch diese Fouls habe ich nicht gemacht. Einmal ist mir mein Fuß so ein bisschen hochgerutscht Richtung Knie gegen Uwe Bein. Da habe ich mich fast selber ausgewechselt, weil ich gemerkt habe, boah, das darfst du nicht machen. Nein, und dieses Foul und wie gesagt, ich habe gestern ja, wie gesagt, denke, warum diskutieren die nicht über Rot? Mhm. Das wurde so abgetan und wenn wir sehen, das ist ja Knie hoch ist noch extremer. Also das ist ja noch etwas höher als Wade. Und der zweite Punkt ist, klar von hinten, F hat super erklärt, muss aus meiner Sicht eine rote Karte sein, weil da geht es um die Gesundheit. Ja. Wenn Girassi nicht aufsteht, behaupte ich sogar, würde dann noch der Video Assistant eingreifen, weil wenn der verletzt ist, Girassi, und bei so einem Foul geht das ganz schnell, also ich bin da diesmal... Uli, ich finde dich in Ordnung, aber da bin ich voll beäfft.
In Ordnung?
Ja klar, ich finde ihn besser als in Ordnung. Nein, er weiß es doch, wir kennen uns auch seit 100 Jahren. Da bin ich voll beäfft.
Ja. Also haben wir ausführlich über Borussia Dortmund und die schwierige Saison gesprochen. Bisher schwierige Saison, das kann sich ja alles auch schnell wieder drehen. Katharina, wir haben eine Frage der Woche zu dem Thema gestellt und wir haben hier auch ein paar BVB-Fans im Publikum sitzen.
Ja, absolut. Und da wollen wir auch mal ein bisschen reinhören, was die eben dann so denken. Wie sieht das denn in Zukunft aus? Wolfgang habe ich mir da jetzt geschnappt. Wir wollen wissen, das ist ja die Frage der Woche, kann Nuri Sahin den BVB stabilisieren? Also wir blicken jetzt mal nach vorne. Jetzt war es ja sehr viel Rückblick, der Blick nach vorne. Was sagst du?
Aus der Ferne kann man es schlecht einschätzen. Wir hatten letztes Jahr einen Trainer, dieses Jahr nochmal einen. Und es ist immer dasselbe, wenn die Mannschaft aufs Spielfeld kommt. Man sieht in den ersten Minuten, ob man ein gutes Gefühl hat oder nicht, wie das ausgeht.
Also würdest du auch in die Richtung gehen, dass es eher auch die Mannschaft ist, die vielleicht, aus der es jetzt herauskommen muss?
Ist zu vermuten, weil man hat neue Spieler, neuen Trainer und es ist wieder dasselbe.
Okay, also geht in Richtung von Stefan Effenberg. Dann hören wir mal, was Sie zu Hause am Dopafon gesagt haben. Dankeschön erstmal, Wolfgang.
Nuri Sahin kann unseren BVB nicht stabilisieren, weil wir immer nur Mittelklasse-Spieler holen und dazu auch Spieler haben, die charakterlos sind und überhaupt keinen Einsatz zeigen.
Ich glaube nicht, dass irgendein Trainer irgendwas bewegen kann beim BVB. Die ganze Einkaufspolitik ist einfach nicht gut. Da werden Spieler einfach nur panisch gekauft, wie jetzt zuletzt Bayer, weil er eine gute Form hatte, ohne Konzept. Deswegen würde auch ein Pep Guardiola oder ein Jürgen Klopp am BVB verzweifeln.
Also es ist unter diesem Trainer weder ein System erkennbar, noch ein Fortschritt der Mannschaft erkennbar.
Nuri Sahin als Trainer des BVB traue ich eigentlich eine ganze Menge zu. Er ist natürlich abhängig davon, was ihm die Mannschaft zurückgibt. Wenn die Mannschaft keine Laufbereitschaft erkennen lässt, keine Motivation an den Tag legt und die Einstellung nicht stimmt, dann ist der Trainer natürlich draußen auch machtlos und aufgeschmissen.
Soweit also Ihre Äußerungen am Dopafon. Vielen Dank für die Beteiligung. Und wir machen jetzt ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und danach weiter mit Bayer 04 Leverkusen. Da ist ja irgendwie die Magie aus der Meistersaison auch abhanden gekommen. Was da die Probleme sind, besprechen wir gleich. Anderthalb Minuten Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann geht's weiter hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Da sind wir zurück im Stahlwerk Doppelpass und ich habe es Ihnen ja gesagt, wir wollen über Bayer 04 Leverkusen sprechen, Ex-Verein von unserem Gast Tim Steiten, der mittlerweile in West Ham arbeitet, aber die Mannschaft natürlich noch hervorragend kennt, weil er an vielen Transfers in der Zeit, als diese Meistermannschaft aufgebaut wurde, auch beteiligt war. Aber so ein bisschen scheint die Magie weg zu sein. Sie haben jetzt zum wiederholten Mal in dieser Saison eine Führung hergegeben und dass das dann gegen Kiel, gegen den Neuling aus der Bundesliga auch so passiert, das lässt die Alarmglocken in Leverkusen schrillen.
Wie konnte das nur passieren? Doublesieger Bayer Leverkusen steht der Schock ins Gesicht geschrieben nach dem 2:2 gegen Tabellenschlusslicht Kiel. Zum dritten Mal in der noch jungen Saison hat der Titelverteidiger eine 2:0-Führung verspielt. Torwart Radetzky schlägt Alarm und schimpft nach dem Spiel: Wir sind Meister geworden, weil wir wie die Verrückten gespielt haben. Heute habe ich nicht diesen endlosen Willen gesehen, das Spiel zu töten. Radetzky schockiert vor allem das passive Zweikampfverhalten, aus dem ein Elfmeter für den Aufsteiger resultiert. Als ob wir uns nicht verletzen wollen, das ist nicht akzeptabel. Reine Kopfsache, diagnostiziert der konsternierte Kapitän. Es mangelt am letzten Willen, sich nach einer Wahnsinnssaison noch einmal zu quälen und konstant abzuliefern. Sein Trainer sieht das ähnlich. Nur einen Vorwurf lässt er nicht gelten.
Das Wort Arroganz?
Nein.
Okay, danke.
Man muss weiter mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Will zu gewinnen, gut zu spielen, vielleicht zu passiv.
12 Gegentore in den ersten 6 Spielen. So viele wie in der gesamten Hinrunde der Vorsaison. Exakt 2 Jahre nach seinem Pflichtspieldebüt muss Xabi Alonso beweisen, dass er einem satten Team wieder den Erfolgshunger einimpfen kann. Denn aktuell, so formuliert es Radetzky, fehlt die Meistermagie. Mit so einer Einstellung gewinnst du gar nichts. Wir teilen den Befund und befürchten, Stand jetzt, so ist Bayer 04 nicht titelreif.
Du darfst widersprechen, Tim.
Ja, ich widerspreche auch. Ja, also natürlich, wenn du diese Spiele so spielst und nicht gewinnst, ist dann unser Ausgang natürlich klar. Aber ich finde, diese Mannschaft ist zusammengeblieben, sie haben sich verstärkt, es ist der gleiche Trainer, die gleiche Stabilität auch in der Führungsetage. Ich mache mir nicht so viel Sorgen bei Leverkusen. Ich glaube, dass sie auch wieder ihren Rhythmus bekommen werden. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, gerade nach so einer Saison, die ja unfassbar war, diesen Hunger zu behalten. Ich glaube, das kann dann vielleicht dann doch nur in den letzten Jahren bei München, die immer wieder diesen Anspruch hatten. Das war für Bayer Leverkusen das erste Jahr, dass sie wirklich so unglaubliche Erfolge erzielt haben. Und da dann in diesen Rhythmus wieder zu kommen, ist glaube ich schwer. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Ne?
Also für dich bleiben sie titelreif?
Ich glaube, dass sie definitiv im Titel mitspielen werden, ja.
Wie siehst du das denn, ja, Stefan?
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, also erstmal ein Riesenkompliment an die Kieler. Das geht immer so ein bisschen unter bei so einem Spiel. Wir reden denn immer viel über dieses Negative und was hat Leverkusen alles falsch gemacht. Ich glaube, Kiel hat gestern, in der ersten halben Stunde habe ich gedacht, wow, das kann auch böse enden. Ja. Aber dann kamen sie zurück ins Spiel, haben sich zurückgebracht mit dem Halbzeitpfiff mehr oder weniger. Und dann haben sie in der zweiten Halbzeit aber auch richtig guten Fußball gespielt. Also die Kieler, das ist große Moral gewesen und auch ein verdienter Punkt. Bei Leverkusen muss man sagen, für mich zählen sie nach wie vor zu den Titelfavoriten. Klar, diese Aussetzer oder diese Spiele, die du eben gestern hattest, die dürfen halt in der Häufigkeit nicht passieren. Das darf dir vielleicht noch einmal passieren, in der ganzen Saison mehr nicht. Ein bisschen Sorgen mache ich mir. Die Leverkusen haben jetzt 10 Pflichtspiele hinter sich und sie mussten so oft ans Limit gehen. Also im Supercup gegen Gladbach mit der Saisoneröffnung, also Supercup gegen Stuttgart, Saisoneröffnung in den Champions League-Spielen. Du hattest das Spiel gegen Wolfsburg gestern wieder. Also sie betreiben unfassbaren Aufwand in einer Saison, Champions League. Und das kann natürlich hinten raus, wenn es in eine entscheidende Phase geht, dann auch schwierig werden, da nochmal zu kontern.
Ich meine, letzte Saison haben wir ja auch oft drüber gesprochen, Steffen, dass Bayer dann die Spiele spät noch gewonnen hat. Ne? Die haben es spät noch gedreht und das sehr, sehr, sehr häufig. Das ist jetzt momentan nicht mehr der Fall. Ist das besorgniserregend aus Sicht von Leverkusen oder eben eine Momentaufnahme, eine Delle, wo du glaubst, die Qualität ist hoch genug, dass sie sich das wieder erarbeiten, dass die Spiele, wo sie 2-0 führen, wo sie fast 3-0 führen, das wurde wegen Abseits dann aberkannt, dass sie die auch über die Zeit bringen, dass sie die souverän nach Hause spielen. Siehst du das, dass Bayer das hinkriegt?
Ja, erster Punkt. Zweiter Punkt, es war besorgniserregend, dass sie jedes Spiel spät gewonnen haben. Dass sie jetzt mal nicht das schaffen gestern gegen Kiel, ist für mich schön. Es sind normale Menschen in Leverkusen. Weil in dieser Vielzahl, das gab es so noch nie. Also das ist wirklich ganz klar ein großes Kompliment, was da letztes Jahr zusammengekommen ist. Und da hat ihm auch alles gepasst. Wollen wir nicht alles vom letzten Jahr aufziehen. Aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die würde ich hier mal reinwerfen. Also es gibt schon eine Veränderung. Kusunu ist weg, Mukiele dafür rein. Der braucht noch ein bisschen Zeit. Die 3 Topspieler waren Tabsoba, Tah und Kusunu. Das waren 3 Ochsen. So einer ist weg. Jonathan Tah war fast bei Bayern. Ja, das ist auch vielleicht vom Kopf her nicht so einfach, die Situation für unseren Nationalspieler. Und das meine ich jetzt gar nicht kritisch. Es ist wirklich menschlich schwierig, die Situation. Nächstes Jahr läuft sein Vertrag aus. Der schläft jeden Abend jetzt ein. Was mache ich nächstes Jahr? Das spielt dann auch eine Rolle. Und dann würde ich ganz klar ansetzen. Und deswegen kriegen sie ja die Kurve. Tah ist ein guter Typ. Der kriegt das hoffentlich hin in den nächsten Wochen. Vielleicht muss er auch eine Entscheidung treffen. Muss er sich selber fragen, inwieweit er vielleicht spätestens aber 1.1. kann er ja hinwechseln, wo er will. Dann kannst du ja auch mit jedem Verein verhandeln. Aber das ist eine schwierige Phase. Also ich würde da ganz klar auch bei der Defensive ansetzen. Und dann, wenn sie das in den Griff bekommen, die offensive Qualität, brauchen wir nicht über die anderen Spieler, dort Wirtz, Boniface und all die reden.
Wo wir ja auch bei Dortmund über die Achse gesprochen haben. Und von der Achse hast du trotzdem noch Tah, du hast Robert Andrich, du hast Xhaka, du hast Schicki, du hast Boniface. Also die Achse ist immer noch da und intakt. Insofern finde ich, dass es nicht nur defensiv betrachtet, sondern auch einfach, was die gesamte Mannschaft angeht, als sehr stabil.
Ich glaube einfach, dass sie jetzt eine andere Rolle haben. Also letztes Jahr waren sie in der Rolle des Jägers und konnten insofern auch nicht viel verlieren. Und dann war es so gewesen, dass sie ganz oft auch in der letzten Minute das Siegtor oder das Unentschieden dann erzwungen haben. Und das ist natürlich ein riesen Kraftakt. So, diesen Kraftakt hast du jetzt aktuell nicht mehr, weil Bayer Leverkusen ja auch noch in der Champions League vertreten ist. So, das heißt, sie kommen aus einer Champions League-Woche, sind natürlich auch müde, vor allem die Topspieler, weil das alles Energie kostet, weil das natürlich auch eine andere Ausgangslage ist als die, die man letzte Saison hatte. Und auch das im Kopf oben musst du erstmal schaffen, dann diesen Kraftakt, dann in jedem Spiel, auch in einem Spiel gegen Holstein Kiel dann, wo man aus einem Spiel gegen einen AC Mailand kommt, nochmal diesen Schalter umzulegen. Also ich glaube, es ist eher die Rolle, dass dass Leverkusen jetzt in der Rolle des Gejagten ist und viel mehr aufwenden muss und viel mehr Spiele hat als letzte Saison. Aber ich bin da bei Effe noch bei Steffi. Ich mache mir keine Sorgen,
Aber letztes Jahr standen sie auch im Euroleague-Finale. Ne? Also das.
Aber es war eine andere Ausgangssituation. Auch in Europa
haben sie jetzt für Furore gesorgt. Ja, aber der Wettbewerb ist ja derselbe. Und die Spiele, der Anzahl der Spiele ist ja auch dasselbe gewesen. Also so ist es von der Belastung her ja nicht.
Aber im Kopf.
Trotzdem, du musst jetzt aber was
Jäger,
verteidigen.
Aber Jäger waren sie in der letzten Saison auch nicht, weil sie haben von oben gegrüßt.
Von vorne weggelaufen.
Genau. Ja, das stimmt, sie wurden ja gejagt von den anderen und waren da auch stabil und haben ihre Leistungen und Ergebnisse erreicht. Also,
Stefan, wir gucken gleich ins Spiel rein. Vor allem die Gegentore sind natürlich hochinteressant, wie sich die Mannschaft da verhält. Machen eine kurze Pause und kommen dann, wie gesagt, mit Bayern 04 zurück, aber schauen auch auf die Bayern. Auch da gab es ja so ein paar Diskussionen. Ist das alles zu riskant, wie Kompanie spielen lässt? Jetzt unentschieden Leverkusen, Villa verloren. Wie das die Runde einschätzt, erfahren wir gleich nach einer kurzen Pause, wenn wir uns wieder melden hier im Stahlberg. Doppelpass, bis gleich. Im Airport Hilton am Flughafen zur nächsten Runde im Stahlberg Doppelpass. Wir sind bei Bayern 04 Leverkusen und nicht, dass man uns den Vorwurf macht, wir würden das zu negativ sehen, wenn Lukas Radetzky sagt, mit so einem Spiel gewinnen wir gar nichts. Mit so einer Einstellung gewinnst du gar nichts. So kann es nicht weitergehen. Dann ist das natürlich eine Vorlage, über Bayer 04 zu sprechen und über die Schwierigkeiten in dieser Saison. Gucken wir mal auf das Spiel. Stefan, du hast es ja gesagt, die Kieler haben es dann gut gemacht, machen das Tor noch vor der Pause und schauen mal auf diesen Treffer nach einem Eckstoß. Stefan, was sagst du zum doch relativ passiven Abwehrverhalten? Unter anderem von Robert Andrich.
Ja gut, ja, er muss natürlich zum Ball gehen, ja, ist ja klar. Ja, das weiß jeder, dass ich nicht auf den Ball warte, sondern zum Ball aktiv gehen muss. Und dann wäre er wahrscheinlich auch zuerst an den Ball gekommen und hätte es geklärt. Aber die Kieler waren halt hungrig, waren gierig, wollten das unbedingt. Man kann ein bisschen reden noch über die Situation mit Radetzky im Tor, der ein bisschen behindert wurde.
Können wir noch mal drauf schauen.
Aber wir wollen jetzt kein Fass aufmachen.
Ja doch, ich finde das ganz interessant. Weil
nein, wir lassen heute mal die Schiris in Ruhe.
Die Schiris lassen
wir in Ruhe. Haben wir schon gemacht.
Aber guck mal, allein schon hier, auch beim Kopfstoß, ist der Spieler von Kiel da nicht im Sichtfeld von Radetzky. Steht sogar, wenn man es von der Seite sieht, dann im Abseits. Außerdem dieses Gerangel auf der Torlinie.
Also, Florian, red's nicht schön, das war die Betriebsversammlung der Salzsäulen da hinten in der
Abwehr. Ja, okay, da widerspreche ich jetzt nicht. Aber könnte man das nicht abfalten?
Also ich glaube, dass es im Endeffekt nicht unbedingt zu pfeifen ist. Viel wichtiger ist, die Kieler haben klug den 6-Meter-Raum total überladen. Somit mussten ganz viele Leverkusener auch in Nähe von Radetzky und einfach in den Raum, wo dann auch der Torhüter ja nicht den Platz hat, um rauszukommen. Das ist der erste Punkt. Geschwill, der Torschütze, der kommt von etwas weiter hinten. Andrich steht und der nimmt das Tempo mit. Dann kann Andrich nur bedingt diesen Kopfball gewinnen. Da sind nicht nur Salzsäulen gewesen, sondern das war klug von den Kielern gemacht. Der Fünferraum ist voll und die zwei, drei, die einlaufen, müssen zum Abschluss kommen. Also wie gesagt, da kann man sicher diskutieren. Das sieht ein bisschen wie auch abseits aus. Also ich weiß nicht, was... Aber hier, schau mal an, wie schwer das dann ist... für Radetzky zu kommen, aber dass sich der Spieler so davor stellt.
Oh, jetzt
das haben wir schon gemacht, Effe.
Du musst noch mal, aufstehen, das haben ja unsere Zuschauer gemacht. Du wolltest das noch mal
pantomimisch nachspielen? Nein, nicht, das geht nicht um, es geht darum, dass der Mittelstürmer schon vorm Torhüter stehen darf und soll. Das gebe ich als Trainer vor. Und dann stelle ich mich auch so davor und mache mich bereit, dass Radetzky nicht zu dem Ball kommen kann. Steht einer im Weg.
Ich spiele nicht den Gegenspieler hier in der Situation. Ich
glaube, dass Andrich gehofft hat, dass der Radetzky rauskommt. Er aber nicht konnte, weil er ja da behindert wurde oder bearbeitet wurde, wie auch immer. Kannst du sehen, wie du willst. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass Andrich diese zwei Schritte machen muss zum Ball hin, um diese Situation.
Ja.
Und wenn er es nicht geklärt bekommt, zumindest in so einen Zweikampf mit reinkommt.
Super. Das ist ja im Detail. Wie kann sich Andrich verhalten, um diesen Kopfball vielleicht zu gewinnen? Auf den Punkt gebracht. Aber Geschwill, der kommt mit Tempo.
Ja.
Das ist einfach Vorteil. Wenn du dann wenn du aus dem Raum mit Tempo einläufst, kann ich natürlich viel höher springen als der Verteidigende aus der stehenden Position.
Aber Steffen, ist ein Schritt entgegen. Mir war dazu passiv.
Aber nicht so hoch, weil dass er sich überhaupt nicht bewegt.
Er sieht ja Andrich, aber Andrich sieht es. Er kommt angelaufen, er sieht es, er hätte auch entschlossener Richtung Ball gehen können.
Ja, und er hat vielleicht auch gedacht, er wird vor ihm abgewehrt. Das sind ja auch Fehler, die passieren. Also du hast auch in dieser Situation, denkst du, die vorher werden ihn schon klären. Und plötzlich kommt er durch und dann ist der Torschütze
natürlich... Jetzt haben wir es ja zum 12. Mal gesehen. Ich fand, das war ein toller Eckball.
Ja,
du lobst wieder die Kieler.
So gehst du in die Halbzeit, psychologisch.
Ja, und das war ja auch Plan. Das war ja Plan, so die Ecken zu machen. Er hat doch völlig recht. Das war ja auch Plan, genau so vielleicht zum Erfolg zu kommen.
Jetzt gucken wir uns die Entstehung zum Elfmeter in der 68. Minute nochmal an. Und Steffen, lass uns darüber nochmal ein bisschen sprechen, wie Kiel da relativ einfach doch in Unterzahl durchkommen kann. Und dann kommt es zu dem Elfmeter zum Foul von Frimpong.
Ja, also du bist klar in der Überzahl. Ich hatte das vorhin ein bisschen angedeutet mit einer eingespielten Defensive. Jetzt war Robert Andrich wieder hinten drin in der Dreierkette. Da hat er natürlich auch letztes Jahr gespielt. Hier hat vielleicht Andrich einen Moment schon abgeschaltet, dass er sagt, okay, das muss doch gepfiffen werden. Und dann hast du natürlich auch den nächsten Fehler hier von Jonathan Tah. Er verliert so ein bisschen das Gleichgewicht und hätte schneller eher schon wissen müssen, ich muss Tempo aufnehmen, wenn er auf mich zukommt. Da sind wir wieder im Detail. Hat er nicht geschafft. Klar, wenn du im Detail heute sagst, Alonso, Andrich, Tah, dann müsst ihr euch besser verhalten beim nächsten Mal. Auf den Punkt gebracht. Aber es war eben dann auch wieder schnell geschaltet von den Kielern. Ganz schnell diese Situation ausnutzen. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir hier das nicht zerreden, dass solche Momente ja im Fußball immer dazugehören. Sonst spielen wir immer 0-0.
Ja, aber das haben die Kieler richtig gut gemacht.
Als Norddeutscher, ich verstehe das.
Können wir bitte über Kiel reden?
Ja, wir machen mal einen Schwerpunkt über Kiel.
Ja, sollten wir auch machen.
Machen wir
auch. Über St. Pauli.
Finde ich auch die Idee gut.
Ja? Sag mal, jetzt machen die hier noch Sendungsplan. Hilf mir mal ein bisschen. Also, so weit kommt es noch. Ganz kurz, weil ihr habt...
Ja. Aber das Publikum findet es auch nicht schlecht.
Mich interessiert, weil Steffen das ja gerade sagte, dann die Analyse wird klar sein von Xavi Alonso. Du hast ihn ja noch erlebt in deiner Zeit in Leverkusen. Wie geht er nach solchen Spielen mit der Mannschaft um? Wie ist die Aufarbeitung solcher Spiele von ihm?
Als Tim noch da war, hat er alles gewonnen.
Sag mal, wenn ich ihn was frage, muss er antworten.
Ja, so gut. Nein, sehr direkt. Xavi ist einer, der sofort Dinge anspricht. Aber ganz ehrlich, wenn man die Bilder den Spielern zeigt...
Das wissen sie selber?
Das wissen die selber, natürlich. Dessen, auch da mache ich mir wenig Sorgen, weil das sind Dinge, die du abstellen kannst. Das sind individuelle Fehler, falsches Verhalten im Zweikampf und das kannst du abstellen. Und das wird Xavi auch direkt ansprechen.
Du bist da auch optimistisch, dass Bayer das wieder hinkriegt? Dass sie eine andere Griffigkeit in den kommenden Spielen?
Bin mir ganz sicher. Also
Es ist einfach auch Glück oft dabei, Glück und Pech. Also ich nehme das erste Spiel gegen Leipzig hin. Also wenn sie das 4-0 gewinnen und nicht verlieren, dann sagt auch jeder, nee, alles gut, war verdient gewonnen. Und dann würden wir über ganz andere Dinge reden. Passiert, und dass du vielleicht ab und zu mal eine Spannung verlierst, wenn du so eine Saison hinter dich hast, auch das gehört dazu. Also geht halt dann nicht immer. Und das Spiel ist ja nicht verloren worden wegen dieser Zweikämpfe, sondern weil nach 8 Minuten war es 2-0 oder 14 Minuten oder was. Ja, das musst du dann locker nach Hause spielen. Aber wenn es halt die Intensität nicht schaffst, dann kann Kiel spielen so gut, wie sie wollen.
Das haben die gut gemacht, die Kieler.
Dann machen sie es einfach. Ja.
Ja? Ja, schön, dass du es mal gesagt hast. Ja?
Finde ich auch gut.
Habe ich noch gar nicht gehört heute.
Also Kiel muss auch mal in die Sendung, Effe.
Ja. Aber ich habe Xavi zum Beispiel immer am stärksten erlebt bei solchen Momenten.
Ja?
Also gar nicht, wenn gewonnen wurde, dann ist Xavi immer relativ ruhig gewesen. Aber in diesen Momenten war er immer da und hat dann auch tief den Finger in die Wunde gelegt. Ja.
Und dass Lukas Radetzky so deutlich ist, findet ihr gut?
Gut.
Da wäre ich ja total dankbar, oder?
Ja, nein, bin ich auch
so einen Spieler zu haben.
Xhaka war ja auch nach dem Spiel gegen Wolfsburg klar und deutlich.
Mich und Andrich auch, der gesagt Sieg hat, in München, wenn wir einen Weltklasse-Torhüter hätten, dann hätten wir...
Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber du musst ja deutliche Worte wählen, wenn du diesen Anspruch hast.
Aber auch da haben wir dann den Vergleich Dortmund und Leverkusen. Kobe sagt, die erste Halbzeit war ganz gut. Radetzky stellt sich hin und zerlegt die Mannschaft. Mentalität.
Ja. Du untermauerst deine Punkte von Anfang der Sendung, absolut.
Führungsqualität würde ich da lieber, nicht jetzt, du hast Führungsqualität, weil die suchen wir ja in Dortmund.
Ja. Naja, aber Radetzky ist über 30 und Kobel ist, glaube ich, 23 oder...
Nein, so jung ist er nicht mehr. Ja? Nein. Also es ist immer eine Frage der Perspektive natürlich, wenn man
Uli hat irgendwann aufgehört.
Er sieht gerade alt aus, der Junge.
Die älter ist er nicht.
Nein. Machen wir einen Strich drunter unter Bayern 04 Leverkusen und kommen... zu
Holstein Kiel.
Nein. Nicht.
Sehr gut.
Schade. So.
Stefan, bald musst du zahlen, ne? Egal was du sagst.
Heute hat noch keiner gezahlt, wäre schon an der Zeit.
Ja. Stimmt, Holstein Kiel ist jetzt schon eine Phase.
Das ist doch keine Phase.
Aber doch, wenn man es zu oft wiederholt. Nee, egal. Wir kommen zu Katharina. Was, hast du noch was?
Ja, weißt du was? Ja, ich zahle auch einmal mit ein. Ich zahle mit ein, komm her. Für Holstein Kiel.
Jetzt kommt Katharina dran, ne?
Ja, wir wollen ja auch ein bisschen über Tim Steiten sprechen, der heute uns besucht hier in der Sendung, und einmal kurz gucken, was ist denn da eigentlich in diesem Sommer alles bei West Ham passiert. Er war sehr umtriebig, es gab einen neuen Trainer mit Lopetegui auf dem Transfermarkt, auch viel passiert bei West Ham, 145 Millionen knapp, die wurden da investiert, unter anderem ja Niklas Füllkrug geholt, der aktuell verletzt fehlt, aber da gibt es eine ganz besondere Verbindung zwischen den beiden. Ich nehme mal an, das wird gleich auch noch Thema sein hier in der Runde. Und dann, ja, wir haben es vorhin auch schon ganz zu Beginn der Sendung gehört, war der Start in diese Premier League-Saison vielleicht nicht das, was sie sich vorgestellt haben in West Ham. Dafür gab es aber jetzt diesen 4-1-Erfolg gegen Ipswich und okay, momentan Rang 12. Aber was uns natürlich interessiert, wie sieht denn eigentlich die Arbeit in der Premier League auch im Vergleich jetzt zu der in der Bundesliga aus und wie genau sieht die überhaupt aus, die Arbeit? Tim, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, Dankeschön.
Ja, dann schieß mal los. Gibt es da große Unterschiede? Oder?
Ja, definitiv. Also allein schon, was die Strukturen im Verein angeht. Ne? Also in Deutschland ist natürlich, du hast einen Aufsichtsrat, du hast einen Geschäftsführer, Sportdirektor. In meinem Verein ist es so, ich habe einen Owner und dann komme halt ich und der Trainer. So, deswegen ist natürlich die Arbeit eine andere. Die Wege sind kürzer, was gut ist, weil ich einen guten Owner habe. Es gibt aber auch Owner,
die Besitzer des Clubs, muss
richtig,
man sagen.
Ja. Ja, genau. Besitzer des Clubs, genau, die vielleicht nicht so kooperativ sind und auch dann manchmal auch ihr eigenes Ding so ein bisschen machen. Insofern habe ich ganz viel Glück, dass ich einen guten Besitzer habe. Insofern ist die Struktur eine ganz andere, als in Deutschland nicht zu vergleichen.
Wie ist das eigentlich als Deutscher dann in einem anderen Markt zu arbeiten? Muss man sich da erst seine Meriten verdienen? Wie läuft das? Ich meine, du warst ja hier in der Bundesliga erfolgreich unterwegs, aber nicht in ganz, ganz erster Reihe. Wie kam das überhaupt, dass dann ein Premier League-Club, der ja auch nicht gerade schlecht ist, auch europäisch gut gespielt hat in den letzten Jahren, auf dich gekommen ist?
Also grundsätzlich habe ich viel Zeit in England verbracht, gerade in Transferfenstern, weil London einfach eine Stadt ist, wo eigentlich unglaublich viel passiert in dem Bereich. Und dann habe ich viel Kontakt mit Vereinen gehabt, aber letztendlich ging es mit Headhunter Firma, die mich angesprochen hat und gesagt hat, Verein sucht gerade einen Sportdirektor, hättest du Interesse?
Okay, Headhunter Firma, die dich dann angesprochen hat. Was heißt, London ist im Transferfenster interessant? Laufen da auch für andere Märkte irgendwie die Fäden zusammen? Erklär das mal.
Ja, definitiv. Also ich meine, London ist einfach eine Stadt, in der ist, ich glaube, wir haben 6 Premier League Vereine. Die ganz großen Berateragenturen haben alle ihren Hauptsitz eigentlich in London. Insofern, wenn es Transfers gibt, werden die meistens in London, entweder beginnen die in London oder werden auch abgeschlossen dort, ja.
Okay. Und die Zielsetzung für West Ham hast du vorhin schon so ein bisschen beschrieben. Mhm. Erstmal stabilisieren, aber jetzt habt ihr dann doch mit fast 145 Millionen eine ganze Menge ausgegeben. Sind die Erwartungshaltungen dann nicht dementsprechend auch größer? Oder ist das dann wieder wenig für die Premier League? Nur 145 Millionen ausgegeben?
Nee, das ist auch schon sehr viel Geld. Also die Erwartungshaltung von den Fans sind vielleicht eine andere dann nach dem Sommer gewesen, definitiv. Mhm. Aber intern wussten wir schon, dass wenn du so einen Umbruch hast, dass du Zeit brauchen wirst. Und da sind wir schon sehr realistisch rangegangen.
Ja. Was für eine Konzeption verfolgst du bei Kaderzusammenstellung? Ich weiß, du stehst auf Spieler mit Speed, auf junge Spieler, aber vielleicht kannst du es ein bisschen genauer erläutern, was so deine Herangehensweise ist.
Da haben wir, glaube ich, vorhin schon drüber gesprochen. Es geht ja immer um eine bestimmte Mischung von Spielern. Also es gibt Qualität natürlich erstmal, dann hast du die Mentalität, du hast eine Altersstruktur, du hast eine finanzielle Struktur und da musst du eine richtige Mischung finden. Es stimmt, dass ich sehr ein Augenmerk auf junge, schnelle Spieler gesetzt habe, aber die funktionieren halt nicht, wenn du nur diese Spieler hast. Du brauchst dann auch einen erfahrenen Spieler. Ich meine, wir haben, glaube ich, 3 Jahre in Leverkusen auch, glaube ich, gut im Fußball gespielt, waren aber nicht erfolgreich. Für mich war das dann ein Turning Point, als wir Xhaka dazu geholt haben, weil er diese Balance gefunden hat zwischen jungen Spielern, erfahrenen Spielern. Und ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen. Und die Frage muss man einfach dann mal stellen, was ist das für eine Mischung und wo findest du diese Mischung? Und da sind wir gerade auch noch bei, diese zu finden. Aber ich glaube, dass das letztendlich ja auch eine Stärke war von Leverkusen letztes Jahr, dass die diese Mischung hatten.
Warum glaubst du, dass sich Niklas Füllkrug durchsetzen wird in der Premier League?
Also erstmal ist er natürlich für die Premier League prädestiniert, weil er einfach physischer Spieler ist, der einfach stark in der Box ist und schon immer auch sich alles erarbeiten musste. Das war auch für mich ein Grund, was ich schon angesprochen habe, Mentalität. Fülle hat sich noch nie was geschenkt bekommen. Es war jetzt bestimmt kein Spieler, der vom Fußballgott mit ganz viel Talent geküsst wurde, gesegnet wurde. Der musste sich in seiner Karriere alles erarbeiten. Und diese Einstellung, diesen Hunger, den du als Spieler dann über die Jahre entwickelst, den hat Fülle einfach. Und den überträgt er auch wiederum auf andere Spieler, Führungsqualität.
Ja, aber Antonio ist die Nummer 1 im Sturm, muss man auch schon mal nochmal sagen. Ne? Und er hat sich das da auch aufgebaut. Dann hast du mit Bowen einen, der Nationalspieler ist, der auch Stürmer spielen kann. Ich habe das schon verstanden, ist auch gut. Wir reden eben von der Premier League. Ja. Da kann Füllkrug eben auch ein Backup sein. Mhm. Ja. Das ist gerade schockierend, aber das ist nun mal Premier League. Und dann, wenn ich über die Budgets höre, er hat ja jetzt nichts Neues gesagt, muss ich auch mal fairerweise sagen. Mhm. Jeder Sportdirektor hat ja einen Plan und macht aus all diesen Faktoren, bildet dann eine Struktur und bildet seinen Kader. Das ist nichts Neues. In der Premier League ist es viel einfacher, weil du hast bei Leverkusen auch, weil du ja mit einem großen Arbeitgeber auch eine große Summe zur Verfügung hast. Geh mal in Vereine, wo du weniger Geld zur Verfügung hast und dann aber trotzdem denselben Plan versuchst umzusetzen. Das ist ja etwas anders. Das kenne ich eben aus meiner Zeit als Spieler und als Trainer in Tottenham. Also dort, ich hatte auch einen Owner, der war der Superstar, ist der Superstar, Daniel Levy, der entscheidet. Der entscheidet morgen, bist du raus oder rein. Das kann sich alles ganz schnell drehen. Das ist halt auch Premier League, weil so viel Geld im Spiel ist, dass die Personen einfach auch ausgetauscht werden, relativ schnell.
Aber da muss ich ein bisschen widersprechen. Also viel Geld heißt nicht leicht, dass es einfach ist, einen Kader zuzustellen. Also guck dir PSG an.
Ich wollte es ja nur mal im Raum werfen.
Du musst natürlich einfach auch wissen, wie du das Geld investierst. In was für Spieler, in was für Mentalitätstypen.
Also ich habe ja nicht gesagt, dass es jetzt total schwierig oder leichter ist. Es geht nur darum, es ist ein anderer Ansatz, als wenn ich in Heidenheim Schritt für Schritt nach oben komme oder Kiel endlich in der Bundesliga bin. Die haben was ganz Großes geleistet. Ja.
Gut, dass Kiel mal erwähnt wird.
Ja, stimmt.
Zahlen.
3 Euro. Flo auch 3 Euro. Ja.
Jetzt haben wir nämlich eine Chance.
Doch.
Da muss ich jetzt. Steffen, glaubst du denn auch?
Ja, ich habe ja auch Kiel gesagt.
Ach, nochmal.
jetzt werde ich ganz verrückt. Was machen wir? Ah.
Ja. Bei Niklas Füllkrug, du hast ja gesagt, okay, da gibt es auch andere hochqualifizierte Spieler bei West Ham. Traust du ihm dennoch zu, wenn er wieder fit ist, dass er sich mit seinem Spiel in der Premier League durchsetzt?
Ja, natürlich. Und es ist natürlich eine super Verpflichtung. Das sollte man jetzt gar nicht verkehrt verstehen. Nur, das ist eben Premier League. Dort ist an jeder Position schon ein Topspieler. Die haben eine ganz andere Situation. Die haben automatisch 50 Millionen. Selbst der Letzte in der Liga kann einen Spieler für 50 Millionen kaufen. Das kann bei uns in Deutschland nur Bayern. Und das ist einfach ein Fakt. Und deswegen ist es etwas einfacher. Nur so war es gemeint, um es einfach ein bisschen zu relativieren. Das heißt nicht, dass es eben dann einfach ist, dort mit den Chefs zu arbeiten, wenn die da eben morgen was sagen. Nur, ich mag ja Niklas Füllkrug. Spielt vielleicht sogar auch eine kleine Rolle, so gut wie Guirassy jetzt war in den ersten Einsätzen. Aber er war ja auch verletzt, war ja noch eine Wackelkonstellation, insgesamt ihn zu verpflichten. Aber der tut natürlich Borussia Dortmund gut und der fehlt dann auch. Da bin ich doch hundertprozentig bei dir. Wenn ich den bei Interviews sehe, Nationalmannschaft oder Dortmund, da ist es eine Freude, ihm zuzuhören. Der sagt was, der hat Herz, der Leidenschaft bringt er mit und sagt direkt die Wahrheit. Das geht ja immer ein bisschen verloren jetzt.
Ja. Wir sprechen ja oft über die Premier League immer so als eine fast unerreichbare Liga, wo die Gelder sprudeln und wo nur die Besten hingehen. Ist die denn so weit weg von der Qualität in der Bundesliga aus deiner Sicht, wenn du Spiele guckst, wenn du auch die europäischen Vergleiche siehst?
Die Premier League ist schon außergewöhnlich, also überhaupt keine Frage. Auch wenn du diesen Kampf der Meisterschaft siehst, da spielen immer 3, 4 oder sogar 5 Vereine drum. Bei Bayern München war es ja auf Strecke lange nur der FC Bayern, jetzt hat sich mal was geändert. Ich glaube, die Möglichkeiten, die sie einfach haben, ist aber nicht die Garantie, auch erfolgreich zu arbeiten. Also ich glaube, du hast ein gutes Beispiel genannt mit PSG, ja, die Unmengen von Millionen zur Verfügung haben und waren noch nicht mal in der Nähe, sage ich jetzt mal, vom Champions-League-Finale. Ich glaube, dass es ein großer Traum ist, für jeden Spieler dort mal zu spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, dass Niklas Füllkrug, um nochmal darauf zurückzukommen, schon, wenn er gesund und fit ist, du hast gesagt, das dauert noch 3, 4 Wochen ungefähr,
ja.
Und wenn er dann die hundertprozentige Fitness hat, dann ist das ein Gewinn für euch, 100%.
Ja. Wo ist die Bundesliga denn vorne im Vergleich mit der Premier League?
Also ich finde, was Strukturen angeht, das ist für die Fans nicht so interessant, aber die Strukturen in den Vereinen ist unglaublich professionell.
Dort oder hier?
Hier, in der Bundesliga, ja, genau. Weil du natürlich auch viele Dinge auch nicht emotional entscheidest, sondern du hast gewisse Abläufe, Strukturen, die du einhalten musst. Ich finde, dass die Fans in Deutschland in keinster Weise hinterherstehen, was die Premier League antrifft. Also man sagt immer, die Atmosphäre in England ist unglaublich.
Gar nicht so.
Ich finde, dass es in Deutschland eine super Atmosphäre ist in den Stadien. Und da finde ich, muss auch die Bundesliga nicht verstecken. Und ich finde auch, was die Stadien angeht, also wir haben ja wirklich tolle Stadien in Deutschland. Auch da ist England teilweise, da fährst du ein Stadion und denkst, okay, das ist, ich finde es ja ganz schön, weil das dann wieder ein bisschen geerdet wird, aber auch da ist die Bundesliga in keinster Weise, dass sie sich verstecken muss. Aber ich finde trotzdem, da hat Stefan recht, die Intensität in der Premier League ist einfach unfassbar. Also diese Qualitätsdichte an Spielern, die du da hast, natürlich auch wegen dem Geld, was du einsetzen kannst, ist einfach unglaublich. Und ich selber, als ich gekommen bin, habe es auch nicht so gedacht. Ich dachte, boah, Leverkusen, Dortmund, Bayern. Aber als ich dann die ersten paar Monate da war, habe ich gemerkt, dass es ein anderes Level ist.
Ist ein anderer Schnack, ein bisschen, ja.
Ja.
Du hast ja in den Jahren zuvor bei Bremen, bei Leverkusen viele, viele Transfers gemacht, warst viel unterwegs in London. In Italien ist es ja nochmal anders. Ja. Da trifft man sich eigentlich mehr oder weniger in einem Hotel. Ne? Ja. Alle Vereine gehen da von Tür zu Tür mit den Beratern.
Ja.
Was ist eigentlich so aus deiner noch jungen, aber doch schon relativ langen Karriere, was ist denn die verrückteste Transfergeschichte, die dir mal passiert ist?
Boah, das ist schwer. ich hatte schon einige, es ist aber schwer, darüber zu sprechen. Also ich hatte einen Transfer, Sadar Asmoun zum Beispiel, den habe ich nach Leverkusen geholt. Da musste ich mit einem damals noch mit einem russischen Oligarchen verhandeln, der wiederum ein Boot irgendwo auf dem Meer schippern musste, weil er nicht einreisen durfte. Da musst du dann hingeflogen werden. Also es gab
du musstest nicht schwimmen.
Nee. Zum Glück nicht. Nee. Aber vielleicht zurück wäre es dann fast so weit geworden, weil er dann den Preis nicht akzeptieren wollte. Insofern gab es da ganz viele Situationen, die schwierig waren. Aber es gab unglaublich viele interessante und die schönsten sind für mich immer noch die, ja, wo du einfach Spieler geholt hast, die vielleicht noch nicht so auf dem Zettel standen. Also jetzt zum Beispiel Robert Andrich in Union Berlin, freut mich total, dass er jetzt diesen Weg gegangen ist. Oder Tapsoba, der aus der zweiten Liga in Portugal geholt wurde. Das sind Spieler, wo ich mich am liebsten daran erinnere, weil das einfach Wege sind, die vielleicht nicht jeder vorausgesehen hat.
Kann man solche Wege auch in England, in der Premier League gehen? Oder musst du da eigentlich immer fertige Spieler holen?
Nein, absolut nicht. Das wäre schlimm, weil dann wäre es einfach, wie Steffen gesagt hat. Ne? Also du musst schon gucken, dass du auch eine gute Mischung bekommst von jungen Spielern und alten Spielern. Aber klar, es ist unglaublich schwer für junge Spieler in Premier League Minuten zu bekommen.
Und wenn du jetzt an diesem Traumziel Premier League bist, ist trotzdem die Bundesliga auch wieder irgendwann was, wo es dich zurückziehen wird, denkst du?
Immer. Es ist mein Heimatland. Ich bin hier aufgewachsen. Werder Bremen ist mein Heimatverein. Also ich habe die Bundesliga immer im Blick und werde da auch immer wieder hinschauen. Und wenn es dann irgendwann eine Möglichkeit ergibt, wo es Sinn macht für alle Seiten, dann klar.
Also wir werden auf jeden Fall jetzt West Ham United noch ein bisschen...
Oder Kiel.
Oder Kiel. Oh, jetzt schon wieder 3 Euro. 3 Euro.
Ja, scheiße. Ja.
Genauer beobachten. Danke, Tim, dass du heute hier bist.
Gerne.
Und uns ein bisschen von der Arbeit auf der Insel erzählt hast. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung und sprechen dann über den FC Bayern München nach einem Mega-Saisonstart. So eine leichte Delle zumindest in der Champions League. Wie ist das zu bewerten? Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause, wenn wir uns wieder melden. Im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Hotel im Hilton mit Hajo von Hadeln und Band und unserer Runde heute im Stahlwerk Doppelpass und mit Katharina, die ein paar Hinweise hat oder einen Hinweis auf ein Highlight im Programm von Sport 1.
Absolut, das muss man mal lachen. Da lang, so viele Kameras hier. Wir haben ein wunderbares Format für all diejenigen, die nicht nur auf Sport stehen, sondern auch auf Reality-TV. Und ganz egal, ob Sie da zu denjenigen gehören, die das ganz offen ansprechen oder vielleicht eher so hinter vorgehaltener Hand. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein bunter Mix aus Sport-Entertainment und Reality-TV. Wenn Sie noch nicht genau wissen, was das ist, haben wir jetzt hier für Exatlan nochmal einen kleinen Vorgeschmack.
Liebe Sport1-Zuschauer, ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen. Einerseits natürlich im Doppelpass, andererseits hier bei uns bei Exatlon, unserem neuen Sport-Reality-Format. Was bringt dieses mit sich? Einerseits richtig Action, andererseits Blood, Sweat and Tears. Also Blut, Schweiß, Tränen, alles, was man sich wünscht, was man sich hier so vorstellt. Es geht um Dramen, es geht um Emotionen, es geht um Spannung. Aber im Zentrum stehen die Wettkämpfe, die sportlichen Wettkämpfe über diese Parcours. Zwei Teams laufen gegeneinander diese Parcours, müssen diese bewältigen. Und insgesamt geht es dabei um Kraft, um Ausdauer, um Geschicklichkeit, aber auch um Strategie. Hört sich erstmal nach ganz viel an. Ist es auch, aber ich kenne eine Abkürzung für Sie. Jeden Montag bis Freitag, 20.15 Uhr auf Sport 1. Seien Sie dabei bei Exatlon Germany. Ich freue mich auf Sie.
So, das ganze Morgen dann tatsächlich schon ab 19.55 Uhr, also gerne ein bisschen früher einschalten oder sogar noch viel früher mit dabei sein, denn die Frauenfußball-Bundesliga am Montagabend, die haben wir ja auch für Sie im Programm morgen mit Leverkusen gegen Jena.
Dankeschön, Katharina, und wir kommen zum FC Bayern München. Nach einem überragenden Saisonstart jetzt die erste kleine Delle mit der Niederlage bei Aston Villa in der Champions League. Die Situation beim deutschen Rekordmeister.
Der Rausch ist vorerst vorbei. 1:1 gegen Bayer Leverkusen, 0:1 bei Aston Villa. Erstmals in dieser Saison zeigen sich die Bayern verwundbar. Das Systemkompanie wurde in die Knie gezwungen und aus der Chefetage kommen erste leise Anmerkungen.
Dass wir offensiv spielen, hoch pressen, also auch durchaus anfällig sind für Bälle, die dann hochkommen und hinten uns Probleme machen.
Vorstandsboss Dresen zeigt auf, was der Spektakelfußball der ersten Wochen verdeckt hat. Das anspruchsvolle Offensivpressing des neuen Trainers verzeiht keine noch so kleine Nachlässigkeit in der Rückwärtsbewegung. Trotzdem geht der Coach seinen taktischen Weg weiter. Eine Alternative ist nicht vorgesehen. Im Systemkompanie fehlt der Plan B. Dennoch vertraut die Mannschaft der Idee des Tuchel-Nachfolgers. Greift sie, werden die Gegner regelrecht erstickt und in gefährlichen Räumen zu leichtsinnigen Fehlern gezwungen. Wie hier Louis Holtby beim 6:1 Kantersieg in Kiel. Doch sobald den hochstehenden Verteidigern ein Patzer unterläuft, fehlt das Sicherheitsnetz und es drohen einfache Gegentore. Wie etwa beim Saisonauftakt in Wolfsburg. In welche Kategorie fällt der Gegentreffer bei Aston Villa? Betriebsunfall oder strukturelle Schwachstelle?
Es ist klar, dass die Spielweise immer auch zu Chancen des Gegners führen kann, aber trotzdem sehen wir, dass unsere Spielweise dazu führt, dass der Gegner sehr, sehr viel weniger Chancen hat. Dass dann mal einer reingeht, das passiert, glaube ich, bei jedem System.
Das ist einfach unser Spiel, das ist das, was auch gefordert wird. Und so ein Treffer, der gehört zum kalkulierten Risiko dazu.
Kompanies Lösungsansatz: Jeder Spieler muss einfach permanent an sein Limit gehen, dann funktioniert sein System auch.
Da musst du schon fit sein, da musst du bereit sein im Kopf auch, um diese Energie immer wieder zu bringen. Wir würden nicht die erste Mannschaft sein, die das macht und die das eine ganze Saison so durchhält.
Eine radikale Umstellung wird es nicht geben. Der Belgier hält an seinen Prinzipien fest, muss sich aber die Frage gefallen lassen: Ist Kompanies kalkuliertes Risiko zu riskant?
Oder Stefan, ist es genau richtig, wie die Bayern spielen?
Ja, genau richtig. Ich meine, wir haben sie von Anfang an gefeiert, auch nach dem Unentschieden gegen Leverkusen, wo wir dann gesagt haben, es geht sich gar nicht so um das Ergebnis, sondern die Art und Weise, wie Bayern München Fußball spielt. Und das war beeindruckend und ist beeindruckend. Fakt ist natürlich, wenn du einen Fehler dir erlaubst, wie gegen Aston Villa, dann wirst du natürlich auf dem Level dann auch bestraft. Das ist jetzt mal passiert, aber sie sollten auf keinen Fall das System oder die Spielanlage ändern. Sie haben einen klaren Plan B auch. Aber das ist natürlich, wenn du so hoch presst und so hoch auch anläufst, wirklich mit beiden Ketten plus die Innenverteidiger, die dann zum Teil Mittellinie oder schon drüber stehen, dann gibt es diese Möglichkeit halt mal für den Gegner. Aber ich sehe das eher als Betriebsunfall.
Uli, wie findest du das, wenn der Vorstandsvorsitzende auf dieser Bankettrede da sich zu taktischen Dingen äußert und uns sozusagen eine Vorlage gibt?
Er hat, der Herr Dresen, er hat, ich sage jetzt mal, gut gemeint, wenn man die ganze Rede hört. Und er hat quasi, wollte er Kompany den Rücken stärken, wie toll alle dieses System empfinden. Und da kam er eben da dazu, hätte es überhaupt nicht gebraucht. Bayern muss, wir haben da, darf ich jetzt mal sagen, bei Sky eine ganze Sendung dazu, die heißt Gesagt, Gemeint, was sagen die Leute und was meinen sie, haben wir mit dem Kommunikationsexperten darüber diskutiert. Die müssen aus einer Position der Stärke reagieren. Ich darf überhaupt nicht interessieren, ob da einer hochsteht oder nicht hochsteht. Und vor allem nicht am Bankett nach dem Spiel gegen Aston Villa, die im Prinzip keine einzige Chance herausgespielt haben. Das System würde ja in Frage stehen, wenn die fünfmal alleine auf den Torwart zulaufen. Dann würde ich sagen, okay, hatten wir auch schon mal unter Hansi Flick, geht es nicht vielleicht ein bisschen mit weniger Risiko. Aber das ist ja nicht der Punkt. Also ich glaube, Bayern hat es überhaupt nicht nötig, in dieser Phase jetzt irgendwas in Schutz zu nehmen oder anzugreifen. Und ich finde die These auch nicht, ist es zu risikofreudig. Nein, die Gegner haben keine Chance. Auch Leverkusen hat ein Ding da irgendwie durch fünf Beine durchgeschossen. Es ist immer noch Fußball. Also da gehört Glück und Pech schon auch dazu.
Ich würde Uli da an der Stelle gerne widersprechen, weil es gibt ja kein Problem, wenn die Stürmer Tore machen. Diese Spielweise ist ab und zu riskant, kann ab und zu einem Gegentor führen, aber wenn man dann, wie gegen Zagreb, 2 kassiert, aber 9 schießt, ist es ja egal. Nur, wir dürfen nicht vergessen, dass Bayern bis dato nicht die ganz, ganz großen Gegner hatte. So, das heißt, wenn du risikoreich gegen Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Man City spielst und 1 oder 2 bekommst, da schießt du nicht so schnell nochmal 1 oder 2.
Sagst das du
ist,
jetzt?
Wer das sagt ist denn halt das Risiko. Es ist, Uli, es ist ja nicht Nein. einfach, gegen Man City 2 Tore zu erzielen.
Naja, entschuldige, aber Leverkusen ist ein ordentlicher Gegner. Ja?
Absolut.
Und Aston Villa ist auch ein ordentlicher Gegner.
Also, und einmal ist es schiefgegangen davon.
Was? Wann ist es schiefgegangen?
Gegen Aston Villa, Niederlage.
Ja, passiert, aber es genau. ist ja kein strukturelles Problem. Nein, es ist doch, kein, ist doch nur, keine ist Niederlage, weil sie das falsche System gespielt haben. Es ist eine Niederlage, weil sie mal kein Glück gehabt haben. Und Manuel Neuer hat viele Spiele gewonnen und das Bayern-System belebt, durch das er 40 Meter vor dem Tor spielt.
Absolut. Und Upamecano hat seinen Teil gegen Aston Villa auch dazu beigetragen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Zweimal, meiner Meinung nach, Stellungsfehler von ihm. Einmal hat er Glück, dass er nur gelb kassiert und nicht eventuell sogar rot. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es gegen große Gegner wie Real oder Manchester City schon riskant ist. Ich sage nicht, dass es ein strukturelles Problem ist oder dass Kompany das System ändern soll. Achtung, ich sage nur, man muss abwarten und mal gucken, wie dieses System auch gegen sehr große Gegner funktioniert.
Wie siehst du das, Steffen? Ist das die Spielweise, die du dir vom FC Bayern wünschst oder würdest du anpassen?
Ich habe gerade erst mal sehr gerne zugehört. Das ist schön. Nein, das ist einfach auch gut. Dafür sitzen wir hier. Ja. Unterschiedliche Ansätze. Super. Alle beide super. Deswegen ist es super, dass du mich jetzt fragst. Kann ich schön die Balance finden. Ich glaube auch, dass es erst... Nein, die Eiern tue ich nicht. Das habe ich noch nie. Also auf alle Fälle wird sich das natürlich erst dann in den wichtigen Spielen im April entscheiden bei Bayern München. Das ist doch erst mal klar. Jetzt hatte ich aber das Glück, und deswegen bin ich da wieder bei dir, Uli, dass die Bayern dieses Jahr wieder richtig gefährlich sind. Und auch Top-Favorit Nummer 1 um die Meisterschaft. In Ulm habe ich mir das Spiel angeschaut, musste es kommentieren für die internationale Übertragung. Und denke, boah, die laufen.
Die Bayern.
Also jetzt mal ganz einfach nur gesagt, och, die geben ja Gas, die pressen. Was ist denn da los? Und das wiederum zeigt, da ist etwas passiert unter Kompany. Da bin ich auch voll beim Trainer, das hat er beeinflusst. Die Mannschaft, Max Eber saß 20 Zentimeter neben mir, der hat gestrahlt, weil er gesehen hat, der FC Bayern spielt wieder die Philosophie mit Ball, was ja auch richtig ist. Das ist ihr Stil. Sie müssen immer nach vorne spielen, immer mit Restrisiko. Kriegen wir mal einen Konter. Das war immer so. Die Bayern sind eine Top-Mannschaft und nur so können sie dann auch wieder Titel gewinnen.
Wir sprechen gleich weiter über den FC Bayern. Vorher 90 Sekunden Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann sind wir gleich zurück bei dieser interessanten Diskussion über das System Kompany. Tim Steiten, aus der Sicht von der Insel, wie gefällt dir denn das, was die Bayern bisher spielen in der Saison?
Eigentlich sehr gut. Also in England gibt es diese Tradition, dass nach jedem Spiel der gegnerische Trainer eingeladen wird vom Heimtrainer in die Kabine und da wird ein Bier zum getrunken oder ein alkoholfreies Bier und Wasser und dann wird sie ausgetauscht und da habe ich dann auch Vincent ein bisschen kennenlernen dürfen. Ich finde, dass er es sehr, sehr gut macht. Ich finde den Spielstil genau richtig. So muss Bayern spielen, finde ich. Dominant, auch ein Stück weit aggressiv, überzeugt. Insofern, ich bin da sehr begeistert und finde es toll. Ja.
Vielleicht kannst du noch mal einordnen, wie stark ist Aston Villa eigentlich einzuschätzen?
Sehr stark. Ja. Sie sind eine Mannschaft, die sich auch jetzt gefunden hat. Die letzten 2-3 Jahre haben sie sehr tolle Spieler verpflichtet und tollen Trainer sind zusammengeblieben. Insofern sind sie definitiv einer der Mannschaften, die oben mitspielen wird.
Jetzt gibt es heute Nachmittag, 17.30 Uhr, Stefan, das Spiel der Bayern in Frankfurt. 1-2. Ist das so ein Ding, wo die Bayern aus deiner Sicht das klar ziehen oder ist das ein 50-50-Spiel?
Erstmal ist das ein Top-Spiel. Ja, die Bayern werden das ziehen. Doch. Doch, doch. Also Frankfurt, wirklich. Stand jetzt wirklich eine tolle Saison gespielt, überhaupt keine Frage. Wir sind noch jung in der Saison, haben mich auch begeistert, wirklich in einigen Spielen, auch zum Beispiel gegen Gladbach zu Hause. Sie spielen zu Hause in Frankfurt, ist nie einfach für die Bayern. Sie sehen doch auch die Tabelle. Ja, sie wussten ja oder wissen auch, was Leverkusen gestern gemacht hat, was sie wieder liegen gelassen haben, die Dortmunder. Also kannst du da schon mal einen großen Sprung jetzt machen? Und das werden sie sich nehmen. Zur Motivation auch für dieses Spiel heute. Und wenn man die Mannschaften vergleicht, ist Bayern im Vorteil. Und ich bin mir sicher, dass Bayern das Spiel gewinnt.
Steffen, Bayern ohne Musiala. Bei Aston Villa hat Kompany das System vorne oder die Systematik ein bisschen verändert. Würde es aus deiner Sicht mehr Sinn machen, Musiala 1-1 zu ersetzen, vielleicht durch Thomas Müller?
Ja, Thomas Müller, glaube ich, ist einer, der so immer spielen kann. Das ist ja das Schöne. Gegen Ulm war er einer der Besten und danach war er wieder auf der Bank. Aber er hat eine gute Lösung gefunden, Kompany. Er nimmt die Spieler alle mit, das spürst du. Und Thomas Müller wäre eine sehr gute Variante. Nur jetzt kommen wir zu einem Punkt. Musiala mit seinen 1-1, dass er jetzt auf der 10 spielt, so ein bisschen hinter dem Stürmer. Das ist ja seine Qualität, die den Unterschied macht. Diesen Spieler, ich hätte natürlich ihn komplett ausgeschaltet, du Effe vielleicht auch, aber Musiala ist nicht zu halten.
Er ist 1 gegen 1 und technisch so ein Level, wo ich sage, boah, den werden die wirklich auch heute vermissen. Und jetzt muss ich ein bisschen Kontra geben. Eintracht Frankfurt zu Hause gegen Bayern, da war doch was. Vor der Kovac-Entlassung 5-1 verloren. Thomas Tuchel, glaube ich, hat da auch 5-1 verloren. Also das ist heute ein Spiel, das kann in beide Richtungen gehen. Und klar ist Bayern die bessere Mannschaft, aber Frankfurt ist heute nicht chancenlos.
Da gebe ich dir recht. Nochmal zurück zu Musiala.
Hättest du ihn gestoppt?
Nein, es ist doch Fakt, du hättest ja nie bei Bayern gespielt.
Nein, aber er hätte ihn ja gestoppt.
Nein,
Deswegen will ich ihn ja stoppen.
Ich hätte ihn ja nicht stoppen müssen, weil ich habe ja bei Bayern oder hätte bei Bayern gespielt. Das ist der große Unterschied.
Hier wird scharf geschossen.
Er hätte ihn, glaube, aber wenn er war es ja mal knapp mit Bayern, ne?
Ja, die wollten mich auch vergessen.
Wenn ich theoretisch mit Musiala in einer Mannschaft und Steffen Freund hätte, müsste jetzt Musiala ausschalten. So, und der hätte ihn mal irgendwie mal ausgeschaltet. Dann hätte ich ja den Steffen ausgeschaltet. Dann wäre er weg und dann hätte Musiala Platz und könnte alles machen, was er will.
Bevor wir hier endgültig in die große Märchenstunde ab...
deswegen war er Kapitän beim FC Bayern München. Alles richtig.
Machen wir eine kurze Unterbrechung. Sprechen gleich über Harry Kane, der gegen Leverkusen keinen einzigen Torabschluss hatte, gegen Aston Villa kein Tor erzielt hat. Da gab es Kritik aus dem Hause Sky in Person von Didi Hamann. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Jetzt aufpassen, es gibt unser Gewinnspiel von unserem Partner Erwin Müller und dann melden wir uns gleich zurück im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Schön, dass Sie weiter dabei sind, meine Damen und Herren. Und wir haben über den FC Bayern gesprochen und das nächste Thema legt uns Katar vor.
Und da gucken wir einmal auf Harry Kane, der jetzt gegen Leverkusen ohne Torabschluss blieb. Insgesamt ja jetzt 2 Spiele in Folge ohne Tor und dabei ja 10 Tore in 8 Spielen insgesamt in dieser Saison zwar schon erzielt hat, aber eben genau das, was jetzt zuletzt eben nicht passierte, sorgte dafür, dass Didi Hamann ihn etwas in die Kritik nahm. Und zwar folgendermaßen. Ich habe schon nach der EM im Sommer gesagt, dass er den Beweis noch schuldig ist, die 100 Millionen wert zu sein, auch wenn er letztes Jahr über 30 Tore geschossen hat. So, und jetzt können Sie sich denken, das dauert nicht lange, bis da aus dem Lager der Bayern jemand zurückschießt. Und das ist der Chef höchstpersönlich, der Sportvorstand, nämlich als er darauf angesprochen wurde, Max Eberl.
Ja, Herr Eberl, eine Frage an Sie. Didi Hamann hat in seinen oft kritischen Kolumnen jetzt Harry Kane so ein bisschen thematisiert. Er hat gesagt, dass er international noch nicht so diesen Nachweis für seinen 100-Millionen-Euro-Transfer irgendwie erbracht hat. Wie sehen Sie die Kritik? Wie beurteilen Sie das?
Didi Hamann ist wie ein Tinnitus im Ohr. Der kommt alle 3 Tage hoch.
Also Sie hören schon, es sorgt für Lacher hier im Studio. Auf jeden Fall ein guter Spruch. Die Frage ist nur, wer hat denn jetzt eigentlich recht? Didi Hamann oder Max Eberl? Oder vielleicht sogar beide?
Ich habe gerade so ein Pfeifen im Ohr. Aber Stefan, ist die Kritik an Harry Kane verständlich aus deiner fachlichen Sicht?
Nein, nicht. Nein, weil Harry Kane, also nicht nur die vielen Tore, die er geschossen hat in der letzten Saison, was natürlich dann nicht reichte für den Titel oder Deutsche Meisterschaft oder Champions League, ich glaube, danach sehnt er sich sehr, hat er doch noch einen ganz anderen Wert, eben auch Spieler einzusetzen und für das Team zu arbeiten. Und das sehen viele dann gar nicht. Also du darfst einen Stürmer nicht nur an Toren festmachen, bezogen auf Harry Kane, sondern auch die Art und Weise, wie er Fußball spielt und seine Mitspieler auch einsetzt und ihnen hilft, dass sie sich auch weiterentwickelt. Harry Kane ist so wichtig für die jungen Spieler, die er jetzt um sich herum hat. Und das ist eigentlich ein Wert, der eigentlich die Tore, ja, ich will nicht sagen überstrahlt, aber unfassbar wertvoll ist. So sehe ich das.
Wie siehst du denn Harry Kane? So wie Didi oder so wie Stefan?
Ich bin bei beiden, kann ich auch kurz ausführen. Stefan hat komplett recht, ein kompletter Spieler, ein wahnsinnig netter Kerl, der die ganze Mannschaft mit hat, der hat Autorität und schießt wahnsinnig viele Tore. Aber der Didi hat in einem Punkt schon recht, aber das ist so eher philosophisch, wenn du 100 Millionen kostest, was ja echt wahnsinnig viel Geld ist. Die Bayern haben ohne Harry Kane und Robert Lewandowski war schon weg. Und da war nur Schuppo da und die anderen, die da vorne rumgeturnt sind. Und die haben
wettbewerbübergreifend über 125 Tore geschossen. Mehr kannst du nicht schießen als Verein. Also das ist so die absolute Obergrenze. Da waren sie europaweit auch an der Spitze. Brauchst du ihn dann? Brauchst du ihn wirklich, wenn du sowieso schon viele Tore schießt? Aber da haben wir uns hier ja auch schon über den berühmten Mittelstürmer die Köpfe heiß geredet. Das kann man möglicherweise diskutieren, aber jetzt ist er da, ist für die Bayern auch wirtschaftlich ein unglaubliches Aushängeschild für die ganze Bundesliga. Normal müsste die ganze Bundesliga ja mitzahlen, dass Harry Kane in Deutschland spielt. Ja, das ist ja wirklich so.
Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft.
Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Etwas, was nie jemand geglaubt hat, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in Deutschland spielen wird. Und das alles ist, glaube ich, dieses Paket dann schon wert.
Wie siehst du ihn? So wie Uli das gerade beschreibt, was ist das, was dir...
Nee? Ich bin da bei Stefan. Also ich finde, was der Spieler für einen Wert hat, nicht nur was Tore betrifft, auch was die Präsenz angeht, was die Strahlkraft angeht, das kannst du gar nicht genug bezahlen. Das ist auch zu der Zeit, wo der Stürmer gesucht wurde, gab es auch nicht viele auf dem Markt. Mhm. Und ich glaube, dass der jeden Cent wert ist.
Aber Steffen, wenn einer natürlich so viel trifft, wenn er dann mal nicht trifft oder gar keinen Abschluss hat, dass dann Kritik aufkommt oder hinterfragt wird, ist ja auch irgendwie nur menschlich.
Ist ein Teil, glaube ich, des Fußballgeschäfts geworden. Deswegen sehe ich das auch, dass irgendwo alle ein bisschen Recht haben. Wenn im Endeffekt Bayern München diese Saison keinen Titel holt, dann bist du auch schnell wieder bei dem Spieler, der am meisten gekostet hat. Das habe ich jetzt. Das ist so, so läuft eben das Geschäft. Oder Tim, im Endeffekt ist das so. Wenn das mit Füllkrug schief geht, fragt man, was hat denn eigentlich Tim gemacht? Ja. Also das ist einfach ganz normal im Fußballgeschäft. Ich glaube, das gehört dann eben mit dazu. Und dann muss jeder für sich entscheiden, auf welche Seite er sich stellt. Und ich mag Didi, aber heute stelle ich mich mal klar gegen ihn, weil ich durfte ihn noch trainieren. Und da war er ja noch kein Weltstar bei Tottenham.
Wen? Ach, Harry Kane?
Genau, ja, ja. Da war er Nummer 5 als Stürmer. Und wir haben ihn ausgeliehen nach an. Entschuldige,
hab jetzt
war ein ganz gut. Schlimmer Sprung, oder?
Nee, ich
hatte den Moderator. Oder
was? Ja, für mich war es zu schwierig.
War das mein, weil alle haben es verstanden.
Es geht schon um Harry Kane, entschuldige.
Nein, aber ich durfte ihn noch trainieren, wo du noch nicht absehen konntest, dass er überhaupt Stammspieler in der Premier League wird. Und dann weißt du, was der geleistet hat. Und dann weißt du, dass er als Kapitän der englischen Mannschaft, was du dann sagst, in die Bundesliga weg, zu Bayern München. Das ist ja schockierend. Der muss doch eigentlich zu Man United, Liverpool, Man City, Chelsea. Da verdient er doch noch mehr. Nee, macht er nicht. Er kommt zum FC Bayern München. Also ich liebe ihn von ganzem Herzen, weil ich ihn auch persönlich kenne und weiß, der tut allen gut.
Das ist ein schönes Schlusswort zu dem Thema.
Schlusswort?
Ja, nicht zu senden. Keine Sorge. Wir wollen uns ja natürlich auch jetzt, klar, der Bundesligaspieltag läuft heute noch 3 Spiele, aber in der kommenden Woche wird es dann 2 Länderspiele. Also ja. Eines in der kommenden Woche, sondern am Dienstag danach das zweite gegen Holland. Erst geht es gegen Bosnien. Und Julian Nagelsmann hat seinen Kader bekannt gegeben am Donnerstag. Und da gibt es ein paar Überraschungen, kleine Überraschungen. Aber schauen Sie doch mal selbst. So schaut's aus bei der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Bei der jüngsten Nominierung von Julian Nagelsmann gilt mal wieder das alte Motto von Rudi Carell: Lass dich überraschen. Schnell kann es geschehen und jemand, den du gar nicht kennst, wird plötzlich im Kader stehen. So schaut's aus. Eines kann man dem Bundestrainer nicht vorwerfen. Er nominiert nicht nur die üblichen Verdächtigen. Im Gegenteil, er nominiert gerne unübliche Unverdächtige. Zum Beispiel Tim Kleindienst, das spätberufene Kopfballungeheuer aus Gladbach.
Er ist natürlich jetzt kein ganz junger Spieler mehr. Hat sich dementsprechend auch extrem gefreut über meinen Anruf.
Und zwar wie ein Schnitzel. Wir kommen noch darauf zurück. So schaut's aus. Zu Nagelsmanns Überraschungen gehört auch Yannis Blaswig. War mal zweiter Torwart in Leipzig, ist jetzt erster Torwart in Salzburg und könnte bald dritter Torwart in der Nationalmannschaft sein.
Spielt jetzt auch Champions League in Salzburg, ist der Stammkeeper und ist ein sehr guter Typ.
So schaut's aus. Bei Jogi Löw hieß es früher, Gnabry spielt immer. Bei Flick, Gnabry spielt nimmer. Und jetzt bei Nagelsmann womöglich, Gnabry spielt wieder.
Das ist jetzt kein ganz neues Gesicht, aber trotzdem einer, der jetzt länger nicht dabei war, auch bei der EM leider nicht dabei sein konnte. Prima, freuen wir uns, auf seine Qualitäten zurückzugreifen.
Adeyemi hat in dieser Saison schon 2 Tore in der Bundesliga und 3 Tore in der Champions League geschossen. Jetzt streikt leider der Oberschenkel, aber Nagelsmann hat ihn trotzdem wieder auf dem Zettel. Vorläufig steht dort Jamie Leveling vom VfB. Eine neue Chance für Bayer und Brandt gibt's vorerst nicht.
Die Tür ist da nicht zu, sondern die Gruppe, die bei der EM dabei war, hat sich ja, das verdient, auch immer wieder weiter im Fokus zu sein.
So schaut's aus. Große Namen zählen nicht. Nagelsmann will, dass man weiß, wo das Tor steht. Das Leistungsprinzip ist endgültig zurück. Und sagen wir so, wahrscheinlich ist es sogar das Beste. Zum Schluss noch die Aufklärung, wie Nagelsmanns Telefonat mit Kleindienst verlaufen ist.
Das ist eine gute Gelegenheit, Tim zu testen. Und er kann sich auch beweisen. Und ja, seine Reaktion am Telefon war schon mal vielversprechend.
Das ist vielsagend. Wir vermuten, Kleindiensts Reaktion war etwa so. So schaut's aus.
Der Tarzan Tim Kleindienst. Der gesagt hat, war das schönste Telefonat seines Lebens. Und Stefan, wenn so ein Spieler, der auch nicht immer nur einen geradlinigen Karriereweg hatte, der sich hochgekämpft hat, immer weiter, wenn der so dann berufen wird, dann muss man sagen, gratulierst du? Oder
Natürlich gratuliere ich. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Füllkrug, der auch ein bisschen aus dem Niemandsland mehr oder weniger kam und nicht im Fokus stand und er wurde auf einmal nominiert, weil wir diesen Neuner brauchten. Jetzt fällt Füllkrug aus, Kleindienst wird nominiert. Ja, warum denn nicht?
Und ist das jetzt was für nur diese Maßnahme, Steffen, oder ist das ein Spieler, der durchaus auch in Zukunft Berücksichtigung finden kann, Tim Kleindienst?
Also auch von meiner Seite erstmal Glückwunsch, weil dieser erste Moment für Deutschland zu spielen ist etwas ganz Besonderes. Das hat er selber im Interview wunderbar erklärt. Da kriegst du nochmal von früher auch wieder diese Gänsehaut, für Deutschland zu spielen. Oh, ist das was ganz Besonderes. Und wenn du natürlich dann die Reihenfolge siehst, wenn Füllkrug wieder fit ist, glaube ich, ist er schon der bessere Stürmer als Kleindienst. Also das ist ja klar, aber es ist doch schön, dass eben auch spät, das ein schönes Beispiel war damals, glaube ich, noch Michael Preetz, der auch sehr spät sein Debüt gegeben hat, wenn er dann eben in der Bundesliga erfolgreich ist, in Heidenheim, die nach Europa geschossen, jetzt ist er in Gladbach, macht wieder den nächsten Schritt in dem Alter. Ich finde das schön, wenn das noch möglich ist.
Aber die Frage hast du nicht beantwortet?
Nee,
glaube du.
Also nee, geht wieder
du
raus. Ich wollte den Satz eigentlich wegquetschen. Ja. Ich glaube nicht, dass es reicht.
Aber wenn du kannst dich möglicherweise ja da beweisen und eben ja, nachhaltig in Erinnerung
bringen, oder? Wenn das macht, gerne.
Also emotional finde ich, ist es natürlich eine fantastische Sache für den Spieler, wenn er das erste Mal nominiert wird, da bin ich auch dabei. Aber ich finde, das zeigt auch, dass der DFB auf der Position ein Problem hat, weil wir keine jungen Spieler haben, die nachkommen oder zumindest keine, die Nagelsmann dann sieht, die ich dann auch aufbauen kann in so einem Turnier wie der Nations League, wo ich ausprobieren kann, wenn ich möchte, sondern dass wir immer wieder auf etwas, in Anführungszeichen, ich sage jetzt vorsichtig, weil die sind ja in meinem Alter, Anfang 30, aber ältere Spieler zurückgreifen muss, weil es keine jungen Spieler gibt, die man weiterentwickeln kann. Gleiches Problem auf der Torhüterposition. Deswegen persönlich, wie gesagt, freue ich mich sehr für den Spieler, weil das emotional eine einmalige Sache ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, zeigt das auch die Problematik, die der DFB auf dieser Position hat.
Ja, Mittelstürmer haben wir Probleme.
Dass Serge Gnabry sich zurückgekämpft hat Richtung Nationalmannschaft, ist verdient?
Ist in Ordnung,
also, durch seine Leistung?
Der war immer oder hatte wahnsinnige Verletzungssorgen. Ab und zu hat er sich auch selber ein bisschen hängen lassen. Da hatten schon viele Bedenken. Kriegt er nochmal die Kurve? Ist mit der auffälligste Bayern-Stürmer, kann man nur sagen. Und Tim Kleindienst finde ich sowieso gut, weil du so eine Kante da vorne drin hast. Da haben wir sonst nicht viele und der kann das. Und als Mittelstürmer, ja, so Johnny Burkhardt wäre natürlich schon so ein Junge, aber der spielt ja, ein bisschen anders.
Ja, den haben wir gestern
anders.
Gesehen gegen St.
Pauli. Ja, aber der spielt, gut, ja. Ja, aber das ist nicht diese Kante, die der Julian will ja da vorne nicht einen drin ja haben, der gleich mal die Abwehrspieler alle Angst haben und sich besser zwei hinstellen als einer.
Tim, haben wir denn da irgendeinen in der Altersgruppe, sagen wir mal, hast 17 bis 21, irgendjemand, den wir
einen deutschen können? Pass, Uli.
Nein, also ich sehe das wie Steffen. Also wir haben mit der Position wirklich Probleme, aber nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon generell letzten Jahr.
Ja, und eine Position ist auch kurz von dir angesprochen worden, nämlich die Torhüterposition. Zu der kommen wir jetzt auch mit Katharina, die aber zunächst mal die Leistung in der Bundesliga im Rahmen unserer Rubrik Weiße Weste würdigt.
Absolut, sodass auch ein bisschen noch was ins Phrasenschwein kommt. Schöner Wohnen Polarweiß spendet nämlich pro weißer Weste jeden Monat 50 Euro und da kamen 13 zusammen, macht 650 Euro in diesem Monat. Und insgesamt wird diese Liste in dieser Saison angeführt von Peter Gulacsi, der in 5 Bundesligaspielen 4-mal die weiße Weste bewahren konnte. So, jetzt wissen wir alle, ist kein Deutscher. Und ja, wir gehen da durch. Da sind jetzt auch nicht die Jungs dabei, über die wir hier im Rahmen der Nationalmannschaft sprechen. Oliver Baumann, der wird ja jetzt sein DFB-Debüt feiern dürfen gegen Bosnien-Herzegowina. Das hat Julian Nagelsmann ja schon angekündigt, auch wenn Ter Stegen gerade verletzt die Nummer 1 für die WM bleiben soll. Auch das hat er nochmal betont. Und dann, das ist eben ja schon angeklungen, gab es eine Überraschung mit der Nummer 3 im Tor, mit Jannis Blaswig. Da haben viele nicht mit gerechnet. Dann hagelte es auch ein bisschen Kritik von einigen ehemaligen Spielern. Wir haben jetzt auch wieder 83 Millionen Bundestrainer überall und da konnten einige nicht so ganz verstehen, warum ist das jetzt eigentlich so? Aber er soll selbst abgesagt haben. Ja, jetzt würde ich gerne wissen, wie die Runde das eigentlich so sieht. Diese beiden Personalien, Bernd Leno hat abgesagt, pardon. So, und Jannis Blaswig ist genau deshalb eben mit drin. Jetzt haben wir viele Namen drin und wir wollen Blaswig und auch Baumann gerne diskutieren.
Absolut, sprechen wir drüber, dass Blaswig jetzt als dritter Torhüter mitfährt, hat viele überrascht. Aber natürlich, wenn man sich in die Situation von Bernd Leno reinversetzt, kann man es auch vielleicht nachvollziehen, dass er sagt, als Nummer 3, wenn ich doch eh weiß, Ter Stegen ist die Nummer 1 später und ich rutsche dann wieder raus. Ist das verständlich für einen Spieler, der bei Fulham ja regelmäßig spielt, also auch schon in den 30ern ist, dass er sagt, ach, dann nimm jemand anders mit?
Ja, ich kann es nachvollziehen, ja.
Und zwar warum? Aus eben diesen genannten Gründen muss es nicht immer so sein, also wenn der Bundestrainer oder wenn die Nationalmannschaft ruft, dass du fährst?
Dass ja,
du
ist dabei das so? Bist.
Ich weiß es nicht, das frage ich, da ist ein Fragezeichen dahinter. Ja, du hast auch mal entschieden, irgendwann mache ich nicht mehr. Genau. Aber was ist denn jetzt los?
Ja, und wenn er eben... Ein herausragender Torwart, überhaupt keine Frage. Hat er in der Bundesliga unter Beweis gestellt und tut das in der Premier League ja auch, Woche für Woche, überhaupt keine Frage. Hohe Belastungen und so weiter. Und wenn er sich entscheidet zu sagen, warum soll ich mitfahren als dritter Torwart, dann bleibe ich zu Hause, bleibe bei der Mannschaft, bleibe vielleicht auch Familie, Kinder und so weiter. Also es sind ja auch so Faktoren, die dann irgendwann mal eine Rolle spielen. Dann kann ich die Entscheidung von ihm nachvollziehen. Weil wenn er jetzt aufrückt oder aufgerückt wäre als 3, Ter Stegen kommt zurück, ja, wo ist er dann? 4, 5, 6 vielleicht, keine Ahnung. Also nimm die Zeit, die freie Zeit, die 2, 3 freien Tage, genieß das mal, entspann dich und genieß das vor allen Dingen in deinem Verein. Also so sehe ich das.
Siehst du es auch so?
Nee,
nicht ganz, ne?
Ja, hat er ja eben schon gesagt, wie toll das ist.
Schon wieder Schnappatmung. Also ich habe das mal kennengelernt. Effe durfte ja sowieso zur Nationalmannschaft kommen oder nicht kommen. Ich habe das noch gelernt, das ist das Größte. Da musst du hin, da bist du nominiert, da bist du dabei. Natürlich kann ich den Ansatz verstehen, aber ich würde ihn noch ein bisschen tiefer inhaltlich machen. Weil Bernd Leno dachte natürlich, Neuer, Ter Stegen, Leno, ich bin die Nummer 3. Jetzt sind Baumann und Nübel plötzlich noch vor ihm, rein sportlich, für ihn eine Katastrophe. Er hat es aber international in Fulham, spielt dort in der Premier League auf einem super Level und hat es eigentlich verdient, jetzt sogar die Nummer 1 zu sein. Und da liegt, glaube ich, der Hintergedanke, um Bernd Leno zu erklären. Und dann kommt aber wieder der Punkt von den anderen, wenn der Bundestrainer ruft, musst du eigentlich hin. Wie soll ich jetzt diesen Spagat schaffen?
Ja, wenn es einer hinkriegt, dann du.
Nee, schaffe ich auch nicht.
Schaffst du auch nicht?
Du hast die besten Spagats gemacht, Mädchen. Egal.
Nein, aber ich glaube, guck mal, alle ganz ruhig. Ich merke auch,
ist ja so.
Deutschland ist das Größte. Da, wenn der Bundestrainer anruft, gehe ich dahin. Aber ein Bernd Leno hat es auch verdient, aus diesen Fakten, die wir gerade erläutert haben, zu sagen, nee, dann mache ich es nicht.
Ja.
Also kann ich komplett diese beiden Seiten gibt es.
Ich kann verstehen, dass Ortega nicht dabei ist, weil er Nummer 2
ist. Das ist noch was anderes.
Aber Bernd Leno
hat letzte Saison viel gespielt,
Ortega. Aber spielt in der Premier League.
Ja, und er müsste der Nummer 1 sein eigentlich.
Ist die Nummer 1. Also nichts gegen Nübel, ist noch auf dem Weg. Aber Torhüter definieren sich ja grundsätzlich nicht, wie viel Gute sie halten, da können sie alle was, sondern wie viel Fehler machst du. Und da ist einfach, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es einfach wenig, was Bernd Leno an Fehlern macht.
Ja, und deswegen
auch Oliver Baumann.
Hast du aber immer was hinzuzufügen?
Ich finde die Entscheidung schon mutig. Das gehört schon was dazu, zu sagen, nee, ich weiß da nicht hin. Also aber ich kann ihn auch verstehen. Die Belastung ist natürlich brutal in der Premier League. Und, aber trotzdem ist es schon, finde ich, zu sagen, nee, ich fahre nicht zur Nationalmannschaft, finde ich auch ich zum Beispiel würde immer hinfahren, weil ich noch nie da gespielt habe. Also insofern,
wird auch eng.
Ja, genau, mittlerweile. Insofern, ich bin da ein bisschen anders. Ich finde, wenn die Nationalmannschaft ruft, dann musst du hinfahren. Das ist meine, aber persönliche Meinung. Aber ich kann auch ihn verstehen, dass er sagt.
Aber in seiner Position kann man es verstehen, muss ich auch ehrlich sagen. Also normalerweise, wenn Julian Nagelsmann ihn anruft, hätte er ihm sagen müssen, pass auf, Marc-André Ter Stegen ist verletzt. Eigentlich ist er meine Nummer 1 für die WM, aber direkt danach kommst du. Und ich glaube, dann wäre Bernd Leno auch hingegangen.
Ja.
Ganz kurz, Erwartungshaltung für die zwei Länderspiele?
Ja, hoch.
Hoch.
Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wir wieder diesen Anspruch haben, nicht nur die Nations League ernst zu nehmen, wir wollen die jetzt gewinnen. Das hat der Bundestrainer klar gesagt. Und übrigens, glaube ich, ganz viele aus dem Fußballgeschäft haben das auch schon gesagt, wo die Nations League erfunden wurde. Die ist gar nicht schlecht. Hast du keine Freundschaftsspiele mehr, da geht's um was. Und dann hast du nachher dieses Final, nee, jetzt haben wir ein Final 8 sogar. Es gibt ja sogar Viertelfinals, dann gibt's Halbfinals, die besten 4. Das sind ganz wichtige Spiele in Vorbereitung auf die WM. Wir sollen die Gruppe gewinnen, unbedingt.
Wir schauen uns das an in der kommenden Woche. In Bosnien-Herzegowina und dann gegen die Niederlande. Machen eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich nochmal zurück am Stahlwerk. Doppelpass. An diesem Sonntag zum Stahlwerk Doppelpass mit Hajo von Adel und Band und unserer Runde, die sich erweitert hat, weil Katharina mittlerweile Platz genommen hat. Immer noch fehlt, da schmeißen die Leute schon Scherben die Gläser weg, Scherben bringen Glück. Genau. Vielleicht auch für den möglicherweise oder ziemlich sicher neuen Trainer von Schalke 04. Kees van Wonderen soll neuer Trainer werden. Ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt. Oder Stefan, hast du Hintergrundinformationen?
Nein, nicht in diesem Fall. Nein.
Nicht in diesem Fall, ausnahmsweise nicht. Also warten wir auf die offizielle Bestätigung von Schalke 04.
Und hat jetzt auch eine Verbindung zu Twente Enschede und dort ist Juri Mölders, kommt der her und der ist noch im Aufsichtsrat von Schalke. So scheint das irgendwie zustande gekommen sein. Also, und da war, glaube ich, auch mal in der Elftal Co-Trainer.
Da war er mal, war bei Heerenveen und bei Go Ahead Eagles. So ein paar Sachen haben wir gelesen.
Go Ahead Eagles ist jetzt nicht egal. Ja. Aber es ist Schalke, die sind auch in der zweiten Liga in der mittlerweile. Also,
ja, du hast recht.
Der Pep wird nicht hingehen.
Nee,
eigentlich auch Phrasenschwein, ganz ehrlich.
Okay.
Genau,
okay. Was? Für was?
Einfach nur so.
Egal. Okay. Kiel.
Für Maggiola und für
genau, Kiel, sag mal Kiel. Ich hau alles rein.
Bin so, Katharina, du darfst.
Lass ein bisschen was zusammenkommt hier. Genau. Ja. Bevor wir nämlich auf die Spenden von heute eingehen und bevor wir noch ein paar Mal unsere Gäste Kiel sagen lassen, damit da noch mehr reinkommt, einmal noch der Hinweis für Sie, dass Sie gerne bei uns beim Doppelpass on Tour mit dabei sein können, denn die Kollegen, die sind wieder bei Ihnen, auch in diesem Herbst unterwegs. Klicken Sie sich da gerne mal durch, dann finden Sie bestimmt eine Stadt in Ihrer Nähe. So, und jetzt fliegen wir einmal durch diejenigen, die heute hier fleißig gespendet haben. Da ist wirklich ein bisschen was zustande gekommen. Von den, auch ganz nett, Psychopathen vom FCM. Oh. Vielen Dank. Andreas und Erik Richter aus Wittgenbach, Belgien. Die alten Herren Leureroth Oetzingen haben gespendet. Helles Verona, DJ Freiberger, Sportfreunde Rammel aus Nondorf, Ella Amin aus Schwanei, Frank Fiegel, Fanclub Bochum, Jürgen und Ben Gerhards, Matthias, Manuel, Christoph, Michael, die vier Legenden vom FC Rennertshofen, Brechtle, Andreas, Firma Giert und Herr Kloss aus Bernau, Dingenthal, Vater und Sohn, Kartenclub Aachen, Time to Play, Katharina, Willi, Herweg aus Königswinter und René aus Fürth, der grüßt seinen Nachbarn Julian Green von Greuther Fürth, der heute in Magdeburg im Einsatz ist, Dirk, Bavaria Wirtshaus aus Frankenberg, Eder, vielen Dank, 830 Euro, das ist wirklich jede Menge. Dankeschön dafür.
Vielen Dank dafür, ja. Ja, danke euch allen für eine sehr unterhaltsame Runde. Wir haben nächste Woche wieder eine Sendung am Sonntag. Da haben wir das erste Länderspiel dann in Bosnien schon gesehen. Freddy Bobic und Thorsten Fink sind unter anderem hier. Stefan macht sich jetzt auf den Weg. Es ist übrigens offiziell von Wonderen jetzt gerade bestätigt worden bei Schalke. Stefan macht sich auf den Weg nach
Wiesen.
Hamburg.
Ach, du bist so ein Spaßverderber. Er geht nach Kiel und wir sagen nach Kiel. Tschüss,
über die Wiesen.
Wiedersehen bis nächsten Sonntag. Tschüss.